immer wieder schön, dass wir so einen Moment, wo ich einfach mal ein bisschen am Klavier rumgeklimpert habe, dass wir den direkt eingefangen haben und als Intro benutzt haben. Schön. Also,
sowas schießt du einfach aus der Hüfte, Etienne.
Macht mich auch ein bisschen stolz, dass das dann, ich habe ja das einfach nur, erinnert ihr euch, als ich euch das geschickt habe und gesagt habe, hier Leute, ich habe mal ein bisschen was ausprobiert und ihr wart alle sofort begeistert. Mhm. Ah, ihr müsst mal meine anderen Stücke hören. Und damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 35. Wir sind wieder zusammen in einem Videostream. Wie sagt man dazu? Wie sagen die coolen Leute heute dazu?
Wir sind nicht cool.
Ja, okay. Das ist ein guter Punkt. Georg Zahl, Alice Westerholt und Jochen Dominikus. Hallo.
Hi. Hallo.
Mein Name ist Etienne Gade.
Darf ich noch mal ganz kurz zum Klavier zurückkommen?
Ich wollte gerade noch ein bisschen über mich reden, aber gut, dann rede halt
über dich. Wir reden über dich. Bist du dann auch der so ein Casino-Spieler, der dann also am Klavier so am Roulette im Hintergrund dann Kerze auf dem
Saal
beschallst, im Anzug und so?
Na, ich bin einfach, kennt ihr das? Es gibt ja so diverse Räumlichkeiten, wo irgendwo mal ein Flügel steht. Ich habe zum Beispiel schon mal gesehen, ein Flügel steht in einer Flughafenhalle oder so. Mhm. Oder du bist in einem Hotel, wo unten im Erdgeschoss ein Flügel steht. Ich bin so der Typ, der dann einfach spontan dahin geht und einfach losjammt, weil ich einfach nicht anders kann. Ja, nicht schreien, Georg, es ist schon singen.
Das ist witzig, weil ich bin so der Typ, der geht dann dahin und räkelt sich da mit so einer Federbohrdel massiv drauf.
Immer, es kommt immer.
Das mache ich wohl auch.
Männer wie Frauen, habe ich alles schon erlebt, manchmal auch beides.
Nicht nur auf dem Flügel, das geht auch auf anderen Musikinstrumenten, Blockflöten.
Gitarren.
Gitarren, ja.
Ja, es ist einfach, ich habe diese Anziehungskraft zu Musikinstrumenten einfach. Ich kann nicht. Kennt ihr das nicht? Ihr seht ein Musikinstrument und ihr habt ein unglaubliches Bedürfnis. Ja, ein Stück zu spielen.
Auch.
Bei was?
Bei Hafen.
Hier, Hamburger Hafen, oder was?
Mhm, richtig.
Ich wollte gerade einen Harfinistenwitz machen, aber
ihr seht schon, wir sind heute
Harfinistenwitze?
Ja klar, es gibt Orchesterwitze ohne Ende. Zum Beispiel verkaufe gebrauchte Bratsche, nur erste Lage gebraucht. Die Bratscher sind immer reif im Orchester.
Keiner von uns versteht den.
Nee.
Wir sind so ungebildet.
Ja, muss man aufpassen mit dem Nischenhumor.
Ja.
Erreicht man Leute nicht, verliert man Zielgruppen.
Das ist so wie Mathematikerwitze, da ist auch immer Hopfen und Malz verloren.
Berühmter Hafenwitz ist ja auch willkommen im Himmel, hier ist ihre Harfe und hier ist ihre Stimmschlüssel. Ja. Hier ist ihr Stimmschlüssel und willkommen in der Hölle, hier ist ihre Harfe.
Der war richtig gut, Etienne, der hatte Tiefe.
Habe ich gerade gegoogelt. Ich habe nach Hafenwitz gegoogelt, das war der erste, den ich gefunden habe. Und damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Das F steht für Fun, denn wir sind die Lustigen und reden aber über katastrophale Dinge, die manchmal in der Welt passieren. Was erwartet uns denn heute, Alice oder Georg? Was habt ihr rausgesucht?
Naja, also Etienne, ich würde mal sagen mit Himmel, Hölle,
Wir haben lange überlegt, ne, was wir machen.
Wir haben ja lange überlegt, aber Etienne hat schon eigentlich, könnte ich jetzt fast vermuten, Etienne weiß schon, worum es geht,
wenn
die Einleitung mega gepasst hat.
Nein, das ist dann ein Zufall, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Rudolf Mooshammer-Geschichte noch getoppt werden kann.
Doch.
Kann noch. Also ich weiß wirklich von nichts.
Nee, bei uns ist ja die
Podcast-Regel,
die ist jetzt, dass jede Folge toppt die nächste.
Okay,
so
stark.
Anders geht das nicht. Ne? Wir müssen uns immer steigern, Etienne. Und diesmal wird es wirklich, ich sag mal, ich steckte bis gestern Nacht um 2 knietief im Metall.
Mhm.
In Norwegen.
Du stecktest knietief im Metall in Norwegen. Im
norwegischen Metall.
Ja, und wenn ich jetzt ein Zeichen mache, dann könnt ihr mal, also das ist für ein Hörformat wieder super, aber ihr seht es ja, ich mache jetzt ein Zeichen.
Mhm. Das Teufelszeichen.
Pommesgabel.
Die Pommesgabel. Mhm. Zeigefinger, Ringfinger,
Spatzen hochheben. Wieso ist das
die
Pommesgabel?
Jetzt um welche Musikrichtung könnte es sich meistens ohne Harfe in dem Fall richten?
Metal.
Richtig.
Heavy Metal.
Ja, und der Fall, den wir heute besprechen, da haben Georg und ich lange überlegt, ob wir den machen, wie wir den machen. Muss ich sagen, habe eher ich mir dann hinterher überlegt, weil das super, super viel Zeug ist und man das aus super viel Richtungen beleuchten kann.
Okay, wir machen nicht den Drachenlord.
Nee. Oh, der ist kein Norweger.
Ah, siehste.
Okay, ich dachte schon.
Ja, Skandinavien so im Großen und Ganzen, da gibt es eine riesen Musikszene, Musikgeschichte, die ich anreißen werde. Dieser Fall wurde uns zum Anfang von unserem wundervollen Vorn-Podcastchen hier mal empfohlen von einem Hörer. Und der liebe Jochen hat mir das weitergeleitet. Und dieser Hörer hat gesagt, mach doch mal den. Und da habe ich schon gedacht, so, wow, that's much. Und man kann damit auch in vielen, vielen Sümpfen verloren gehen auf dem Rechercheweg. Ich habe versucht, heute den Fokus auf eine Person zu lenken. Es ist aber tatsächlich nicht nur ein Täter, ganz offenbar diesmal, sondern mehrere. Ich steige mal ein mit Norwegen. Zu Norwegen, was fällt euch ein?
NATO.
Zu Norwegen fällt mir nicht.
Boy. Erling Haaland. Der war da noch nicht mal geboren.
Magnus Carlsen.
Bäume.
Wart ihr da schon mal?
Fjorde. Wälder.
Nein.
Kalt.
Ich war mal in Schweden als Kind, in Malmö.
Echt?
Ja.
Cool. Eine
Freundin von meiner Mutter da gelebt hat, aber auch kaum noch Erinnerung, ehrlich gesagt.
Angeln?
Norwegen ist ja tatsächlich eins der Länder, wo man sagt, da gibt's die beste Lebensqualität. Ne? Die sind an der Spitze des Lebensqualitätsindex in Nordeuropa. So ungefähr 5 Millionen Einwohnerinnen und eine Fläche von 385.000 Quadratkilometer ungefähr.
Haben die nicht total viel Öl, die Norweger?
Da fragst du mich was. Weißt du das?
Ich meine, es war Norwegen. Es war eins von den skandinavischen Ländern. Es setzt mich wieder in die Kacke, weil eines von den Ländern, die ich immer als skandinavische Länder bezeichne, nicht dazugehört. Von Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Mhm. Aber egal. Ich meine, die wären irgendwie reich und haben viel Öl. Dann geht es einem doch immer gut.
Ja, und haben viel Gegend, viel Natur. Und jetzt, wer sich so ein bisschen interessiert für die Wikinger, ist da gut aufgehoben, ne? Und für diese jetzt in letzter Zeit auch wieder aufkommende die aufkommende Szene, Wikinger-Szenen, die irgendwie in Filmen verarbeitet werden, Vikings lief gerade, ne? Ich habe das geliebt anzugucken. Diese Gegend, diese Landschaft, diese Wälder, diese gesamte Natur dort in Norwegen wird heute für uns für den Hintergrund auch eine Rolle spielen und auch das Leben dort. Es ist nochmal günstig für unseren Fall heute zu sagen, was mit der religiösen Situation in Norwegen eigentlich los ist. Und Norwegen hat eine amtliche protestantische Staatskirche, überwiegend auf Basis der evangelisch-lutherischen Lehre. 8 von 10 Norwegerinnen gehören dieser Religion an, dieser Staatskirche. Nur 10% sind religiös aktiv, also regelmäßig an Gottesdiensten oder so teilnehmend oder an christlich orientierten Versammlungen. Geschichtlich gesehen, und da wird's nochmal spannend, für uns heute wurde Norwegen so um das Jahrtausend rum zum Christentum bekehrt. Und zwar als Ergebnis von Handelsbeziehungen und eben dieser Raubzüge der Wikinger, wo erste Kontakte mit dem christlichen Europa entstanden. Wer sich für diese Wikinger-Szene interessiert oder diese letztens entstandenen Netflix-Serien zum Beispiel zu dem Thema gesehen hat, der weiß, was das für ein starkes Thema in der Zeit gewesen ist.
Ich habe es nicht gesehen. Ist es eine Empfehlung von euch? Kann man?
Ich habe es geliebt.
Ja.
Vikings, weil es einfach dreckig ist und Wikinger und kämpfen und ich lieb sowas.
Da stehst du halt, drauf. Ne? Ja,
okay. Ich finde es ganz gut. Ja.
Also, da gibt es doch jetzt auch hier The Northman. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt.
Ja.
Der auch gerade im Kino war von Robert Eggers. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber ist ja auch so eine Wikinger-Rache-Geschichte, die sehr brutal und sehr gut sein soll. Der Typ, der auch ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, der Leuchtturm gemacht hat mit Willem Dafoe und Robert Pattinson, wo die zu zweit in einem Leuchtturm leben, bis sie wahnsinnig werden.
Klingt gut.
Hört sich gut an, kenne ich nicht.
Ah. In Schwarz-Weiß, fast so ein Kammerspiel, sehr intensiv, aber auch interessant, sich mal anzugucken.
Danke für den Tipp.
Okay.
Ja, und der hat The Northman gemacht. Der war jetzt gerade im Kino, war irgendwie, ich habe ihn selber nicht gesehen. Alle, die ich kenne, waren da drin, ein ziemlicher Hype. der dieses, und dann gibt's noch von Winding Refn gibt's noch hier Valhalla Rising.
Aha, ja.
Mit Mads Mikkelsen. Mhm. Der, das ist auch ein Wikinger-Film, der so, Nicholas Winding Refn macht ja immer so sehr, ja, artsy Filme, so, die so ein bisschen weird sind. Und der ist auch so, dass der Film in dem Film quasi 2 Stunden lang so gut wie nicht gesprochen und wenn, wird, glaube ich, nur Wikingisch gesprochen. Mhm. Und es ist fast ein Film, wo es nur um die Atmosphäre geht, der teilweise sehr brutal, aber du siehst einfach so ein Wikinger, der siehst du teilweise Szenen, der 20 Minuten auf einem Ruderboot liegt und jammert irgendwie so, also so Geschichten, aber auch sehr beeindruckend inszeniert. Also ich kenne mich ein bisschen aus mit Wikingern, wahrscheinlich, weil ich selber so ein Typ Wikinger bin.
Genau.
Ich habe früher immer Wiki geguckt, das habe ich geliebt.
Oh ja.
Ja. Mhm. Da bist du eigentlich auch auf dem Laufenden, was Wikinger und deren Geschichte betrifft, ne?
Ja. Aber da wurden die ja immer so süß und niedlich und harmlos.
Ach was, in der Kinderserie kann ich mir gar nicht vorstellen.
Kennt ihr noch Häger?
Häger, der ständig mit seiner Frau. Ja, genau, der ständig von seiner Frau auf die Mütze gekriegt.
Genau. Helga, die Schreckliche.
Das ist auch schon ewig her, oder? Das kennt man heute gar nicht mehr, Häger, der Schreckliche.
Nee. Doch. Aber das war, wo war denn der drin? Im Stern früher, Häger, der Schreckliche?
Als Comicstrips, also nicht als Film. Ich kenne es nicht als Film oder so.
Ja, ich kenne es auch, die Comicstrips, auf jeden Fall. Und es gab auch irgendwann mal so eigene Häger-Heftchen. Es gab, glaube ich, sogar mal ein Computerspiel von Häger für ein
C64. Würde mich fast wundern, wenn nicht. Ne? Von was gibt es nicht irgendwann?
C64 gab es ein Häger-Spiel, das weiß ich noch.
Das hätte ich euch als nächstes gefragt, weil ihr euch ja mit Gaming auskennt und ich mich jetzt so gar nicht.
Oh ja.
Gibt's da was diese Mythologie oder diese Szenerie oder diese Welten angeht, irgendein Computerspiel?
Mega viel.
Ja?
Mhm. Mega viel. Ja. Also diese nordische, die sind vor allen Dingen immer wieder auch in allen möglichen Computerspiel-Universen eingebaut, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen haben.
Okay.
Also zumindest Figuren, die angelehnt sind an nordische Mythologie. Bei World of Warcraft zum Beispiel gibt's einen Odin. Mhm. Er wird halt anders geschrieben als der Odin, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Charaktere aus der nordischen Mythologie in unglaublich vielen Spielen und es ist mega beliebt, ähnlich wie in Filmen und Serien, die ja immer wieder mal, ne, Marvel-Universum zum Beispiel, immer wieder mal vorkommen. Also ein mega beliebtes Thema, auf jeden
Fall. God of War fällt mir da ein, also God of War generell das Thema, aber gerade der letzte Teil, der spielt mit in dieser nordischen Mythologie und du triffst da auf diese ganzen, ich kann mir immer die Namen alle nicht merken, aber du triffst auf alle aus dieser nordischen Mythologie, die Götter, die Brüder, die sind ja alle untereinander verwandt und betrügen sich und alles und so. Ich finde das immer spannend. Ich habe auch so ein Buch gelesen von Neil Gaiman, wie heißt es nochmal? Ah, da geht es auch nur um die, das ist so peinlich, ich habe es natürlich auch nicht ganz gelesen, ich habe reingelesen.
Es fing gut an, ich war schon richtig beeindruckt.
Ja, ich weiß. Und dann wie heißt es denn? Das ist ganz bekannt auch. Aber ich kann mir doch nichts merken, Leute.
Macht nichts, Etienne, ich auch nicht. Ich schreibe mir alles auf, 102 Seiten heute.
Warte, ich sag's euch gleich. Es heißt, heißt es nördliche Mythologien?
Kann sein.
Nordische Mythen und Sagen.
Ist es das?
Das
keine Ahnung, ich habe nur gerade gegoogelt und habe das gefunden von 2017.
Das ist so ein blau, Norse Mythology heißt es. Im Deutschen genau, nordische Mythen und Sagen. Ich habe es im Englischen heißt North Mythologies.
Und würdet ihr sagen, wenn ihr so spielt, also ich spiele ja aus Gründen nicht, weil ich so zum Suchten neige bei allem Möglichen. Mhm. Das wäre für mich fatal, sonst zum Beispiel wäre auch mein Kind verhungert vermutlich, glaube ich.
Kann er Neues machen.
Ja, so. Ja, also Mann schon. Bei Frauen ist es ein bisschen aufwendig insgesamt, habe ich festgestellt, bei dem einen, was ich hergestellt habe. Aber würdet ihr sagen, dass es ein Eintauchen in eine andere Welt ist, wenn du es gerade so beschreibst, Etienne, mit den Charakteren oder so ein Odin oder so eine Welten oder solche Zusammenhänge und Verwandtschaftsverhältnisse, Rivalitäten? Also, könnte man sagen, das ist ein anderes Universum dann.
Also ich finde es lustig, dass du sagst, du willst keine Videospiele spielen, weil die süchtig machen. Weil man das sucht. Ich suche immer ein Spiel, das mich süchtig macht.
Okay.
Aber ja, also ich meine, das ist natürlich schon so eine, im Prinzip diese ganzen nordischen Mythologien und so, das ist, als ob schon einer so eine komplette Story geschrieben hat für dich. Du kannst dich da einfach frei dran bedienen. Deshalb kommt die, glaube ich, auch so oft vor, weil du musst dir da gar nicht mehr so viel selber ausdenken. Du musst dir nicht so wie bei Herr der Ringe oder Game of Thrones, musst nicht selber dir so viele Sachen überlegen, wer mit wem und was, sondern das ist alles schon tausendmal festgehalten und du kannst und auch interpretiert und ausgelegt und du kannst dir dann einfach irgendwie die Geschichte von Thor und seinem Vater und seiner Tante und seinem Bruder und dann hast du schon wahrscheinlich Stuff für einen Film und ein Computerspiel. Also man macht sich so ein bisschen ins gemachte Nest fast schon. Also man macht sich nicht, sondern man legt sich ins gemachte Nest.
So rum ist besser. Also was diese Welt angeht, in die wir heute eintauchen, eine ähnliche Welt, die Dinge vorgibt für Menschen, die sich dafür interessieren, wird Musik sein und all das, was drumherum veranstaltet wird. Vielleicht kurz noch zu dieser der religiösen Situation in Norwegen. Also wir wissen, dass von der angelsächsischen Kirche, auch von Deutschland und von Dänemark, missionarische Aktivitäten verschafften dem Christentum Bedeutung, ne? Und die wiederum erlangten Vorherrschaft über diese beschriebenen Götter der traditionellen altnordischen Mythologie und vor allen Dingen auch der Naturverehrung. Die Frage ist jetzt, ob diese Missionierung und die damit verbundene Verdrängung der alten Götter einen Impact hat, und das wird heute immer mal wieder Thema sein. Ich habe es jetzt nur einmal so angerissen, weil wenn wir uns da ganz tief reindenken, kommen wir mit dem Fall nicht weiter. Und damit soll es ja nun losgehen. Also kommen wir mal so zum Soziokulturellen, was eine Rolle spielt in Norwegen. Ich habe über die Sozialkultur in Norwegen ein bisschen was gelesen. So sagt zum Beispiel Asbjørn Dyrent, der ist Professor für Archäologie und religiöse Studien an der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. Und der sagt zum Beispiel, er geht davon aus, dass es in Norwegen einen sehr starken Konformitätsdruck gibt, traditionell in der Gesellschaft. Also dass es wichtig sei, sich anzupassen. Das beginnt, so er, in Norwegen schon sehr früh mit der Sozialisation im Kindergarten und in der Schule. Dort wird sehr großer Wert darauf gelegt, Teil der Gruppe zu sein. Und soziokulturell ist auch nicht erwünscht, dass man sich sehr abhebt. Also, dass man beispielsweise nicht zu laut ist oder aus der Reihe tanzt. Seiner Meinung nach hat Norwegen eine Kultur, in der Opposition nicht so sehr geschätzt ist, sondern dieser Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund steht. Der Professor für Sozialanthropologie in Oslo, Thomas Eriksen, ist ähnlicher Meinung. Der sagt sogar, dass so eine Art Herdenzwang vorherrscht und dass man einem Strom einer allgemeinen Moral folgen solle, anstatt eine eigene zu entwickeln. Er ist unter anderem auch der Auffassung, jetzt kommen wir zu dem Genre, dem Musikgenre, um das es heute geht, das sehr, sehr wichtig ist für unseren Fall. Er meint, deswegen könnte es sein, dass in Norwegen Black Metal möglicherweise die ultimative moralische Form von Anarchismus ist. Und damit sind wir im Kern der Geschichte, nämlich die skandinavische Black Metal. Norwegen ist die Wiege des Black Metal, einem Subgenre des Heavy Metal, das sich in den 80er Jahren in Norwegen entwickelt hat und von dort aus weltweit sich weiterentwickelte und verbreitete. Also diese Szene, besteht aus Menschen, die demonstrativ, symbolisch, musikalisch sich komplett individualistisch abheben. Per Solvang, Professor an der Universität von Bergen, sagt, dass die Black-Metal-Szene die norwegische sozialdemokratische Ideologie herausfordert und das Individuum komplett ins Zentrum stellt. Was auch immer die Gründe sind, beforscht wird es weiterhin. Norwegen wird in den 80er Jahren zur Geburtsstätte der extremsten Subform des Heavy Metal, des Black Metal. Black Metal habt ihr?
Ich wollte gerade fragen, aber vielleicht fragen wir doch an unseren Klavierspieler. Black Metal, ganz kurz, was ist das? Also es gibt ja auch Death Metal, glaube ich, oder?
Es gibt 1 Million Metal.
Und was ist jetzt? Ich komme damit durch. Was ist jetzt Black?
Black Metal ist sozusagen nochmal eine Subkultur des Metals, insbesondere in Norwegen, Schweden angesetzt. Da wurde ursprünglich der Begriff für Metal-Bands mit satanistischen Texten verwendet. Das heißt, sie arbeiten viel mit diesem Begriff des Bösen, sowohl textlich als auch musikalisch, als auch in ihrem Auftreten.
Die sind oft verkleidet, haben oft so geschminkte Gesichter und sind oft so satanistisch und keine Ahnung, kennst doch bestimmt Mayhem zum Beispiel oder so, ja, Immortal.
Im Hotel kenne ich ja.
Und um Mayhem wird es auch heute gehen, Etienne. Um die Band Mayhem baut sich eine Tragödie auf, die wir uns heute angucken werden.
Okay.
Ja. Also vielleicht zum Black Metal noch. Seit den 90er Jahren, es gab 2 Wellen. Es gab eine 80er Jahre Welle des Black Metal in Norwegen und dann in den 90er Jahren die 2. Welle des Black Metal. Ich steige nicht zu tief in die Musikgeschichte ein, weil selbst gestandene Musikjournalisten, die für die ganz großen Metal-Magazine schreiben, sich nicht einig sind, weil es so viele Strömungen gibt, wie man das in einem roten linearen Faden beschreiben kann. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Bands mit heidnischen Symbolen arbeiten, mit nihilistischen, also gottablehnenden oder misanthropischen Inhalten arbeiten. Man kann immer sagen, es gibt eine Form von sehr gutturalem Gesang, den man als Musiklaie vielleicht eher als Geschrei in hohen Höhen und tiefen Tiefen benennen kann. Und es gibt einen großen Trend in diesen 80er Jahren parallel oder nach Entwicklung des Punkrock, eine ganz andere Form von Musik zu entwickeln. Und zwar auf Grundlage des bestehenden Metal, aber mit sehr, sehr brachialen Musikstil-Methoden. Also das erste Album der Black-Metal-Szene kam von Dark Throne. Der Leiter dieser Band, Gilve, wird beschrieben als eher philosophischer Typ, auch mehr so ein ideologischer Typ. Diese Band ist sehr erfolgreich, gilt als die Band schlechthin. Der selbst beschreibt in einer Dokumentation, die Until the Light Takes Us heißt, in der viele dieser Mayhem-Band-Mitglieder und auch er zu Wort kommen. Er beschreibt die norwegische Mentalität, die filmen ihn in dieser relativ dunklen, kalten Szenerie in Fichtenwäldern mit Schnee und er ganz schwarz gekleidet, lange Haare. Er sagt, die norwegische Mentalität ist so, du stehst draußen und wartest auf den Bus und jeder hält ein paar Meter Abstand. Das sagt über Norwegen alles.
Also ich kann gerne mal sagen, wie die aktuelle Besetzung von Mayhem, wie die heißen.
Ja, gerne.
Also wir haben natürlich am Gesang Attila Chiha, Gitarre Telloch, am Bass ist Necro Butcher oder Butcher, am Schlagzeug ist Hellhammer und die andere Gitarre spielt Ghoul.
Danke, Etienne. Und das beschreibt auch ungefähr, welche Schwierigkeiten ich in der Vorbereitung hatte, weil die alle mehrere Namen haben. Einmal die norwegischen Namen und dann solche Namen, wie wir es schon fast kennen aus der Folge, könnt ihr euch erinnern, als es um die St. Pauli-Morde ging und die Szene dort, wo alle irgendwie nochmal so einen Extranamen haben.
Es klingt wie eine World of Warcraft-Gilde ein bisschen.
Also, wir tauchen ein in diese Szene und es gibt Menschen, die sich für diese Musik extrem interessieren, da auch extrem gut Bescheid wissen. Darkthrone, Gilve Fenris Nagell wird befragt. Der sagt über einen der Musiker, das folgt einfach keiner traditionellen Songstruktur. Viele dieser Musiker interessieren sich in den 80er, 90er Jahren auch für Politik, was auch an der Situation für junge Menschen in Norwegen liegt. Jetzt könnte man sagen, Mensch, da leben doch die glücklichsten Leute, aber es gibt wohl offenbar einen Konformitätsdruck, über den wir heute noch sprechen werden. Wir haben es heute im weitesten Sinne zu tun mit dieser sehr damals noch sehr kleinen entstehenden Black-Metal-Szene. Die Gründung von diesen ersten Bands ist in den 80er Jahren und wir gucken uns mal einen Menschen an, der zunächst mit Mayhem, der Band, über die es heute auch sehr gehen wird, zunächst nur am Rande zu tun hat. Der heutige Hauptdarsteller, der immer wieder in Szene gesetzt werden wird, der auch viel interviewt wurde zu dem Thema, heißt Varg Vikernes. Varg Vikernes Name, Zweitname ist Count Grishnak. Der werden wir also zwischendurch immer wieder switchen zwischen Count Grishnak und Varg Vikernes. Der wird später von der Presse auch der Graf genannt. Und dass er durch die Presse geht, lässt schon ahnen, dass da eine Menge passiert ist auf dem Weg. Also er wird 1973 in Norwegen geboren, also so roundabout unser Jahrgang, in Bergen, in der norwegischen Stadt Bergen. Bergen könnt ihr euch vorstellen wie, ja, also wenn man auf ein Bild auf Bergen hat, es liegt am Wasser und im Hintergrund sind gleich hohe Gebirgsmassive, so fjordartig, das ist schon sehr, sehr pittoresk, diese klassischen roten Holzhäuschen stehen da an der Küste. Der sagt selbst, er ist dort in einem sehr homogenen, sehr ruhigen Dorf Bergen geboren. Es gab keine Gewalt, keine Kriminalität, alles sei perfekt gewesen. Die Kindheit war überwiegend in der Natur, hat draußen gespielt, es gab keine Probleme bis ungefähr zur Pubertät. Und ihn selbst kann man immer wieder zu Wort kommen lassen, sind viele, viele Dokumentationen auch da, die ihn zu Wort kommen lassen. Wir versuchen aber mal den Blick von außen zu nehmen, weil das, was er sagt, häufig sich verändern wird im Laufe der Zeit und auch nicht immer so stichhaltig ist. Geboren wird er als Christian Vikernes, Varg Vikernes. Der ist auch, wie gesagt, bekannt unter dem Pseudonym Count Grishnak oder Greven oder der Graf. Ja, er gründet in den 80er Jahren dann eine Metalband namens Burzum und ist als Autor und Aktivist sehr früh ein Vertreter eines rechtsextrem ausgelegten Neuheidentums. Also eine Rückwendung von der Christianisierung hin zu der Rückwendung zu dieser nordischen Mythologie. In der Pubertät gründet er schon relativ früh, fängt an Gitarre zu spielen, Musik, wendet sich Metal sowieso zu, gründet zusammen mit zwei Freunden zunächst eine Band, die heißt Kalaschnikow, die wird später umbenannt in Urukai. Dann spielt er unter anderem mit Oliver Eikemo, der später bei Immortal in der Death-Metal-Band Old Funeral. Sagt dann später, er sei da nur Gastmusiker gewesen. Er macht also einige Projekte mit und wird von Eikemo in einem Projekt namens Satanell in der Black-Metal-Szene auch in die Black-Metal-Szene eingeführt. Im Laufe der Zeit freundet er sich mit dem Mayhem-Gitarristen Øystein Euronymus Aseth an. Und das wird eine große Rolle spielen. Also, wenn wir ihn noch mal hören, er sagt, dieses Norwegen, dieses Bergen, in dem er aufgewachsen ist, war so, dass sie eigentlich machen konnten, was sie wollten, solange sie angepasst lebten. Er beschreibt seine Eltern selbst als konservativ und sehr darauf achtend, dass die Konventionen eingehalten werden. Er beschreibt zum Beispiel auch, dass es dort erst ab 1991 oder 92 ein McDonald's gab. Das ist ein Interview aus dem Jahr 2008 mit ihm. Und er sagt, als es soweit war, nahmen wir unser Gewehr und unsere Fahrräder und fuhren damit zu McDonald's und schossen auf die Fenster.
Okay.
Klingt ganz normal, ne?
Mhm. Er sagt, wir schlichen uns an und beschossen McDonald's, bunkerten Waffen und Munition für den Krieg, denn nicht nur wir rechneten mit dem Dritten Weltkrieg.
Wegen McDonald's.
Mhm. Wir hatten keine Angst, dass er kommt, sagt er, der Dritte Weltkrieg. Wir hofften, dass er kommt. Nicht nur, weil uns die Zerstörung gefiel, sondern weil wir wussten, dass man etwas, wenn man etwas Neues bauen will, muss man das Alte vorher zerstören.
Mhm. Klingt ja ganz gesund.
Da zuckte ich auch kurz und dachte so, ja, well, krudes Ding, so mit 1890 auf den Meckes ballern, weil man den Dritten Weltkrieg will, um was Neues aufzubauen. What? Also so, da ist schon schon irgendwie, merkt man, so ein paar Verschaltungen sind da, ich sag mal, mindestens originell. Also diese Untergrundbewegung des Black Metal wird zum Trend. Und später befragt man mehrere Death-Metaler und Black-Metaler. Hinterher sagen die Leute immer, wie konnte das alles eigentlich passieren? Wir waren es nicht. Also was sie halt tun ist und was sie machen möchten, ist sich abheben, anders sein und eine Art ja jugendkulturelle Revolution ausrufen. Und das tun sie vor allen Dingen, wie kann man Erwachsenen am besten auf den Nerven gehen und denen sagen, ich habe keine Lust auf das, was du mir hier anbietest.
Und immer auf McDonald's schießt.
Ja, auf McDonald's schießen und Krach machen. Mhm. Es, was auch wohl ein großer Moment ist, dieser Jugendbewegung so wütend zu werden über die eigentlich recht heile Welt in Norwegen, ist, das sagen viele in Interviews, die in der Kunstszene unterwegs sind, Musikszene, Kunstszene, dass in Norwegen es eigentlich kein wesentliches kulturelles Merkmal gibt in dieser Zeit. Es gäbe, so werden Maler auch zitiert und andere Künstler, mittelmäßige Kulturprojekte und andere Bewegungen werden meist komplett ignoriert. Und so geschieht es auch mit diesem norwegischen Black Metal. Sehr großes Interesse findet das, was du eben beschrieben hast, Etienne, nämlich die visuelle Ästhetik, die visuellen Klischees und vor allen Dingen diese Form der Leichenbemalung. Also dieses Black Metal arbeitet sehr viel mit Tod, Düsternis, Kälte. Die Musik ist sehr kalt, also Kälte spielt immer eine Rolle, Dunkelheit spielt immer eine Rolle. Und so wird es dort, also auch musikalisch, gehen die das so an, dass sie beispielsweise schlechtmöglichste Musikqualitäten auch produzieren in Abgrenzung zu Musikproduktion. Beispielsweise nehmen die ihre ersten Songs nicht mit guten Studiomikros oder so auf, die es ja gibt und an die man kommen könnte, sondern beispielsweise mit Absicht brüllen sie in ein billiges Headset, damit es noch schlechter klingt. Die bedienen sich im Black Metal mit klassischen Gitarrenriffs. Und da ist Euronymous, der Gitarrist, der Gitarrist von Mayhem, einer derer, die das klassische Black Metal Gitarrenriff erfinden. Also er gilt als Begründer sozusagen des klassischen Black Metal Gitarrenriffs. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr ein bisschen Gitarrenahnung habt. Ihr nehmt einen Akkord, schlagt den dreimal rauf, also von unten nach oben über die Saiten und einmal runter. Und so verbinden sich diese Töne zu einem sehr metallischen, sehr kalten Klang. Wer Black Metal Sound mal hören will, hat ungefähr wird dieses Riff hören. Was machen jetzt diese Leute? Also Euronymous beispielsweise gründet einen Shop in Oslo. Das wird so ein Laden, wo die sich auch treffen können. Und die Gemeinschaft, diese kleine Gemeinschaft dieser Black Metal Szene wird der Shop Sammelpunkt für diese Szene. Also die Mayhem-Leute und auch unser heutiger Hauptdarsteller, die werden in diesem höhlenartigen Schuppen treffen die sich häufig, halten alles so dunkel wie möglich. Also so könnt ihr es euch vorstellen, da stehen überall Kerzen, ein Pentagramme an der Wand, Waffen, Helme, Schädel, Plattencover von den wichtigsten Vertretern der Szene, Bands wie Venom, Celtic Frost, Bathory, umgedrehte Kreuze hängen da, Säbel, Morgensterne, Teufelsmasken. Das ist ein riesiger Laden. Eine Zeit lang wohnt auch Varg, also Count Grishnek, dort, wohnt da im Keller. Und es wohnt noch jemand da, nämlich Bert, genannt Faust. Der wohnt, wie in der Doku beschrieben wird, in einer der Dokus hinter dem Ladentisch. Hieronymus, der Gitarrist der Mayhem-Band, wohnt in einem kleinen Verschlag unter dem Dach des Hauses. Und dort arbeitet eben auch dieser Bert, auf den kommen wir später nochmal zurück. Der ist Schlagzeuger bei einer anderen Band. Alle sehr, sehr jung. Also die sind alle in der Phase um die 18, 19, 20 Jahre alt. Dieser Bert beispielsweise, der gerät in diesen Laden, diesen legendären und in der Metal-Szene fast verehrten Laden. Der wächst auf in einem 500-Seelendorf, zieht mit 16 Jahren dort weg, arbeitet 2 Jahre lang in Lillehammer und geht dann mit 18 zum Arbeiten in diesen Laden Helvete. Helvete bedeutet übrigens Hölle in Oslo. Wir kommen später nochmal zu ihm, merkt euch den Namen gerne. Er arbeitet dort. Also, was ihr, wenn ihr möchtet und euch das mal angucken möchtet, könnt ihr auch so Sightseeing-Tours machen. Es gibt tatsächlich organisierte Sightseeing-Tours für den Black Metal nach Oslo, wo man auf den Spuren des Black Metal sich alles angucken kann. Also ganz generell gibt es in der Szene die Überzeugung, dass das Christentum alle ursprünglichen Kulturen ausgelöscht hat. Und es gibt eine Hinwendung zu heidnischen, also den vermeintlichen Ursprüngen. Auch das gilt es für heute im Blick zu behalten. Da gibt es viel, viel krude Interviews, die ich mir alle angeguckt habe. Also auch Varg berichtet später von dieser Auslöschung der alten Kultur und präsentiert so ein ganz, ja, an Schwurbelei grenzendes Gemisch aus Geschichtsneuerfindung. Also ich fasse mal zusammen, er entwickelt sich im Laufe der Zeit politisch, so, was auch nicht allen gefällt, da sind die untereinander auch abgenervt voneinander. Also Varg wird anti-amerikanistisch, antichristlich, anti-jüdisch, antikapitalistisch, whatever, jedenfalls schwer politisch. Er sieht sich nicht toleriert als kritische Stimme in Norwegen und will dem etwas entgegensetzen. Durch die Musik, aber eben auch durch die Texte. Mit Bursum, seiner Band, das ist ein Mann-Projekt, in dem wirkt teilweise auch Hieronymus mit. Später spielt Varg auch Bass bei Mayhem, also die tauschen auch die Musiker aus. Wir kommen zu einem Ereignis, das die Ereignisse schnell vorantreiben wird. Und zwar sind wir jetzt im Jahr 1991. Und 1991 passiert etwas mit dem Sänger der Band Mayhem. Der Sänger der Band Mayhem heißt Per Pelle Yngve Olin und ist ein, wenn er sich nicht schminkt, sehr jugendlich, sehr junger, sehr frischer, sehr so ein klassischer Metal-Typ. Lange Haare, dunkel gekleidet, sehr junges Gesicht. Nach Aussagen der damals mit ihm befreundeten und beteiligten Musiker, allerdings, so sagen die, ein ziemlich kaputter Chaot. Er berichtet davon, sein Metal-Name ist Dead, also Dead Per Pelle Yngve Olin, tot. Als Kind, sagt er, habe er eine Nahtoderfahrung erlebt und sei seitdem fasziniert von Sterben, Tod und Verwesung. Mhm. Das geht so weit, dass er auch in den Auftritten, die die Band hat, eine Wahnsinnspräsenz hat. Und das sind Auftritte, die hat die Welt vorher so noch nicht gesehen.
Aber wenn du solche Neigungen hast,
ja,
warum arbeitest du nicht einfach im Altersheim?
Ja.
Warum nicht zur Quelle?
Ja, als Kind wird gesagt, hat er tote Vögel unter sein Bett gelegt. um den Tod immer so allgegenwärtig für sich zu machen. Seine Bandkollegen beschreiben später, dass er so Vampirismus fand er auch toll. Also auch in diese Ecke geht es da so.
Twilight.
So, ich gehe auch, genau, habe ich auch dran gedacht. Was ihn total fasziniert und was immer wieder gesagt wird, ist eine Sehnsucht, die er hat nach Transsilvanien.
Okay.
Könnt ihr mir noch folgen?
Mhm. Wir folgen dir bis nach Transsilvanien, Alice.
Ich habe mittlerweile mal Google angeschmissen, Mayhem Bilder gesucht. Da wird es
ja
spannend. Also.
Ja, weiß ich nicht, sieht jetzt auch nicht viel anders aus als Kiss oder so, wenn die geschminkt sind.
Ja.
Naja, ja.
Was sie halt im Gegensatz zu Kiss, also ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mich auf Black Metal vorzubereiten. Ich will der Szene nicht wehtun, aber ich bin auch mehr so der fröhliche Typ. Und Kiss sind da die deutlich fröhlicheren Typen gewesen.
Meinst du? Die sind auch deutlich melodischer als Mayhem.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin eh mehr so ein fröhliches Kerlchen. Ich habe mich zwar irgendwie, kleide ich mich auch gerne mal schwarz und so und finde das ganz toll, aber ich bin eigentlich eine sehr rosane Seele. Und nicht so, also das ist Musik, die mir zum Beispiel auch keine Freude bereitet.
Soll die vielleicht auch gar nicht.
Sollte die vielleicht auch gar nicht. Dennoch ist es eine Szene, die in der Phase natürlich auch hochinteressant ist, aber eben auch Anziehungspunkt ist für Leute, die Jochen sich jetzt gerade parallel im Internet anguckt und die in den 90er, wir finden das alles nicht mehr so wahnsinnig aufregend, wenn wir diese Bilder sehen, aber in der Phase hat es das so noch nicht gegeben, dass beispielsweise auf der Bühne rumgesaut wird. Diese Auftritte müssen legendär gewesen sein.
Aber Alice Cooper hat doch auch irgendwie einem Huhn den Kopf abgebissen. Richtig. Und so Geschichten. Ja, also genau. Das gab es doch immer häufiger, dass irgendwie gerade so im Metal-Bereich, die sich auch ein bisschen überboten haben mit wer ist am crazysten und wer übertreibt es am krassesten.
Irgendwann war es schon fast crazy, wenn die Leute mal nichts gemacht haben.
Genau. Und vor allen Dingen auch so, da, ich glaube, das ist ja ähnlich wie beim Rap oder so, geht es ja dann auch immer darum, wer macht es nur auf der Bühne und wer lebt diesen Stil. Und das war ja auch so ein bisschen so dieses, ja, die sind wirklich so und die machen das nicht nur für die Bühne oder so, ne, sondern das ist wirklich deren Lebensweg. So.
Und das ist auch Lifestyle. Das Problem gewesen in der Recherche, weil es rund um diese Bands so wahnsinnig viel Mythen gibt und Geschichten und Vermutungen. Auch in dieser Fanszene, die ist riesig. Und die Leute, die sich tief auskennen in dem Genre, Hut ab, sich da so tief reinzuknien. Man kann es immer ein bisschen schwer voneinander trennen. Was ist jetzt Fiktion und was ist Realität? Oder was ist der Wunsch, wo ist der Wunsch der Vater des Gedankens? Wo ist es Ironie? Wo ist es vielleicht auch mal eine tiefe Verzweiflung, die einen komischen Weg nimmt? Hm. Die Dokumentationen, die wir euch wieder wie immer alle verlinken, da gibt's viele und ich verlinke euch nur die, die wirklich gut sind. Da gibt es Szenen, wo zum Beispiel ein 15-Jähriger befragt wird, warum er so früh von zu Hause weggeht und in die Metal-Szene geht. Und dann sehen wir einen schlaksigen 15-Jährigen, der schwarz gekleidet ist, schwarze lange Haare hat, ein rotes Pentagramm mit Lippenstift auf die Stirn gemalt und sagt, ja, also, und sie reden so in diesem sehr langsamen, sehr freundlichen Norwegisch-Englisch, was auch nur dazu im Bild einen so ein bisschen, wo du das guckst du dir an und denkst, das gibt's doch nicht, der ist, wie kann er das so kurz cool erzählen? Und er erzählt, ja, Fußball war nie so sein Ding, er geht jetzt in die Black-Metal-Szene. Und während er all das erzählt, hat er einfach einen Schweinekopf in der Hand. Mhm. Also, ne, das sind so die Bilder, die dann in den Dokumentationen kommen. Also Dad, der, wir bleiben kurz bei dem Sänger, Kindheit irgendwie auch schon ein Ding mit Tod und Verwesung. Es wird gesagt, er nimmt auch tote Raben mit auf Tour, steckt die in Plastiktüten, atmet vor der Show einmal kräftig ein aus dieser tote Raben-Plastiktüte. Im Gegensatz jetzt Georg zu Kiss ist auch dieser Dad einer der ersten, der dieses Corpse-Painting nicht als rein ästhetische Unterstreichung einer Einstellung verwendet, sondern um wirklich wie ein Toter auszusehen. Und die Leute, die befragt werden oder damals dabei gewesen sind, sagen, der ahmt sogar den aus der Nase laufenden Schnodder nach. Auch dafür hat er ein Präparat, was er auf der Bühne dann benutzt. Also bei den Shows, und jetzt wird's noch mal heftiger, als es bei Kiss oder anderen oder Leuten, die Hühner auf der Bühne rumschleudern, bei den Shows schneidet er sich die Arme auf. Und zwar mit einem Opfermesser, mit so einem, keine Ahnung, kulturell angeeigneten, sagt man so, Opfermesser. Was er auch tut, damit er einigermaßen vermodert aussieht auf der Bühne, ist, dass er seine Bühnenklamotten mehrere Tage lang vor der Show vergräbt im Garten, damit die ordentlich modrig aussehen. Also das ist so das, was im Hintergrund passiert.
Die sind heute übrigens, wir nehmen ja am 13. Mai auf, heute in Barcelona, Mayhem, sehe ich gerade nicht. Die sind auf Tour. Am 24. sind sie in Mannheim. Kann man mal vorbeigehen, denn.
Wenn die Sonne da scheint, werden die aber ganz braun.
Wie doof, ne?
Viele Konzerte geben die. Läuft.
Nun, dieser Einstieg dieses Sängers Dead, der zu dem Zeitpunkt sehr jung ist, markiert einen absoluten Wendepunkt für die Band. Was auch passiert ist, dass die Band immer mehr vergeistigt, allen voran auch das Bandmitglied Euronymous. Diese Todessehnsucht, die da zur Schau getragen wird, macht auch, dass es immer signifikant noch schwärzer und finsterer wird. Es gibt einen berühmten Song, der heißt Freezing Moon, ein frierender Mond, der beschreibt auch textlich nochmal, die Haltung, die dahinter steht. Also wir merken so, der Dead ist nicht so stabil, wie man sich das konform wünschen könnte, ja? Sondern der macht schon alles Mögliche anders. Was auch ist, ist, dass diese ganze Mayhem-Band etwa 30 Kilometer von Oslo in einem eigenen Haus als Band zusammenwohnt.
Also, wie riecht es da wohl? Mit der Rabentüte und den Moderklamotten.
Nun, mit Sicherheit nicht so gut, denn dieses Sammeln toter Tiere fällt schon auch in der Phase auf. Die ganz klaren Depressionen, die er da hat, leitet er so um zu Okkultismus, zu Satanismus. Er lehnt auch diesen Death-Metal-Trend total ab, ne, und sagt irgendwie jetzt, wenn hier irgendwas trendig wird, ist schwierig. Ja. Er ist eher introvertiert, depressiv, autoaggressiv, ne, was er ja auch auf der Bühne austobt. Es werden übrigens mit nur wenige Stücke aufgenommen. Es gibt in der Zeit zwei offizielle Studioaufnahmen für die Compilation Projections of a Stained Mind. 1991 erscheint die und 1991 ist auch das Wendejahr, das die folgenden Geschehnisse vorantreiben wird. 1991 ist der Sänger Dead allein im Haus und schneidet sich in der Absicht, sich zu selbst umzubringen, die Pulsadern auf. Das funktioniert nicht. Dieses Haus übrigens der Band ist in Krogstad. Das ist so 30 Kilometer nördlich von Oslo. Also auch recht abgelegen. Das funktioniert nicht. Also nimmt er eine Schrotflinte und schießt sich mit dieser Schrotflinte in den Kopf.
Ja. Das hat es dann getan, ne? Jetzt übrigens Fotos von.
Ja, und das Foto, das es davon gibt, entsetzlicherweise, ist ein Foto, das ich jetzt...
War das nicht Cover bei irgendeinem Album?
Ja, das jetzt fragt man sich, wer kommt denn an so ein Foto und wer macht denn dieses Foto? Und jetzt könnte man sagen, oh, vermutlich die Polizei, ne? Die den dann findet oder einer Bescheid sagt, hier ist was passiert. Liegt auf dem Sofa, hat ein T-Shirt an, da steht Transylvania drauf. Das Foto ist in Farbe und vor seinem Kopf liegt sein Gehirn. Also Gehirn weggeblasen, findet da wirklich eine ganz klare Ausdrucksweise. Ziemlich dramatische Geschichte, aber das Foto entsteht nicht, weil die Polizei das macht, sondern weil Euronymous, der Gitarrist, der findet seinen Körper und fotografiert den, bevor er der Polizei und den anderen Bandmitgliedern Bescheid sagt und sagt auch später, die können sich irgendwie auch alle gar nicht so wahnsinnig gut leiden, hat man so das Gefühl, sagt auch später, naja, es ist schade, dass er tot ist, aber ich habe wenigstens das Foto gemacht.
Er hat extra dafür noch eine Kamera gekauft, ne?
Also nee, er hatte erst mal eine Polaroid.
Ach echt? Ich habe gelesen, dass er die Kamera gekauft hat, nachdem er ihn gefunden hat. Gefunden, in den Laden gegangen, Kamera gekauft, Foto gemacht und dann die Polizei gerufen.
Ja, also da gibt es so viele verschiedene Aussagen.
Ja, vermutlich.
Ich meine, wenn sowas passiert, ne, da gibt es die dollsten Geschichten, die dann ja auch immer wieder eine neue Wendung bekommen. Fakt ist aber, dass er das Foto gemacht hat und dass in einer Dokumentation kommt der Schlagzeuger der Band zu Wort, der sagt, er hat das entwickelt. Weil du kannst ja schlecht irgendwie mit so einem Foto hingehen und sagen irgendwie, bring das mal zum Fotopost oder so und entwickel mir doch mal meine Bilder. Na, spätestens dann, da zum Beispiel, das würde gegen diese Polaroid-Kamera-Geschichte sprechen, denn da entwickeln sich die Fotos hier. Also du merkst schon, irgendwie viel verschiedene Geschichten sind da los.
Hier steht halt Wegwerfkamera, nicht Polaroid.
Ah, okay.
Also Disposable Camera.
Ja, und wir sind in den 90ern und auch da gilt es immer wieder, sich dran zu erinnern, dass vieles sich nicht so schnell rumspricht, wie das heutzutage der Fall wäre. Mhm. Über mal schnell das Smartphone zücken und irgendwie ne verschicken, keine Ahnung, wie das heute gegangen wäre. Nun, Dad hat sich suizidiert. Der bisherige Bassist, den du eben schon benannt hast, Etienne, nämlich Necro Butcher, steigt daraufhin aus. Die Band hat Schwierigkeiten untereinander. Es gibt tatsächlich Leute in der Band, die das alles irgendwie auch nicht mehr witzig finden. Varg wendet sich im Lauf der Zeit jetzt dieser Art Neuheidentum zu. Das nennt man auch Neopaganismus. Das kannte ich auch noch nicht. Dieses Neopaganismus, Neuheidentum, das bezeichnet eigentlich so seit dem 19. Jahrhundert aufkommende religiöse kulturelle Strömungen, die sich vor allem an antiken, keltischen, germanischem, slawischem Heidentum orientieren und an außereuropäischen ethnischen Religionen. Jetzt hätten wir gerne mal gewusst, wie immer, ne, Georg, statistisch gesehen, wie viele Leute gibt's denn da, die so einem Neuheidentum anhängen? Sind statistisch super schwer zu erfassen, weil sie nicht in großen Organisationen zusammengefasst sind, sondern eher subkulturell orientiert sind. Man schätzt weltweit mehrere Millionen Leute sind in solchen neuheidnischen Geschichten organisiert. Eine Wicca-Bewegung beispielsweise ist in Amerika da relativ groß. Gut. Bei Varg, unserem Hauptdarsteller heute, sind vor allen Dingen die Beziehung zu Odin, Thor und Freya wichtig, also zu diesen alten nordischen Göttern. Er bezeichnet die christliche Taufe als symbolischen Ritualmord und er nervt eigentlich ziemlich alle um ihn rum mit diesem Scheiß. Also die sitzen da in diesem Helvete-Laden und es gibt so eine Spaltung untereinander, auch über dieses Politische, dieses Religiöse. Weil eigentlich sind das auch alles Kids, die Spaß haben wollen oder irgendwie wild sein wollen. Und jetzt hört es halt auf, irgendwie witzig zu sein. Und Varg meint's ernst. Es folgen jetzt in Folge Brandstiftungen an 4 Kirchen in Norwegen, die spektakulär sind. Varg ist zunächst nichts nachzuweisen, aber Teile der Szene unterstützen diese Kirchenbrände, die zwischen 91 und 93 geschehen. Denen fällt auch eine mittelalterliche Stabkirche zum Opfer. Und in der Szene ist die Rede von einer Renorwegisierung, also dem Abbrennen der christlichen Kirchen. So, jetzt brennen da diese Kirchen. Prinzipiell sind Kirchenbrände in Norwegen nicht erst in 90er Jahren aufgetreten. Bis dahin beschädigte oder zerstörte Kirchen sind nicht immer mutwillig zerstört worden als Zeichen der Ablehnung gegen das Christentum, sondern sind oft Blitzschlägen zum Opfer gefallen, weil die eben auch komplett aus Holz gebaut waren. Also brandsicher waren die nicht. In Norwegen gibt es 58 historische Stabkirchen, die aus dieser mittelalterlichen Zeit sind. Die gehören zu den historischen Schätzen des Landes. Wenn ihr diese Stabkirchen mal googelt, die sehen gar nicht so spektakulär aus. Die sieht man manchmal auch gar nicht inmitten von Häusern. Das ist eine ganz spezielle Bauweise mit 4 Stützpfählen, also norwegisch Stav. Die sind immer in den Ecken des Hauptraums und das verbaute Holz wird verarbeitet und mit Pech schwarz gestrichen. In diesen Kirchen findet man manchmal noch Paganischnitzereien, zum Beispiel in einer in Stabkirche in Hegge. Da sieht man eine einäugige Figur. Da vermutet man, das könnte Odin sein, denn diese Kirchen sind gebaut worden ursprünglich nach der Christianisierung auf die alten heidnischen Gebetsstätten, Götterstätten. 1992 bis 1993, in dieser Phase, also nach dem Tod von Dead und nach dieser Politisierung und Entwicklung, ist bei diesen Kirchenbränden nicht nur die Rede davon, dass das diese Gruppe war, diese Black Circle, die im Helvete sich treffen, sondern es ist auch die Rede von Nachahmungstätern. Also man kann bei diesen Kirchenbränden, die da passieren, eigentlich von Gewaltexzessen sprechen. 1992 brennt die Fantoft-Stabkirche in Bergen nahezu komplett ab. Die wurde im Jahr 1150 gebaut und 1883 umtransportiert nach Bergen. 6. Juni 92 brennt vollständig ab, da gibt es Filmmaterial. Die brennende Kirche wird später eins der Mayhem-Cover zieren. Kann man lichterloh brennen sehen in den Morgenstunden. Ehemalige Bandmitglieder sagen, Varg selbst hätte Dutzende Kirchen niedergebrannt. Im Hauptverdacht steht Euronymus, also der, der den Dead gefunden und fotografiert hat. Der steht auch im Hauptverdacht, hat aber vermutlich nichts damit zu tun. Gleichzeitig gehen Streitereien zwischen diesen beiden Alpha-Tieren los. Also zwischen Varg und Euronymus, dem Arset mit Nachnamen heißt er. Der Varg beklagt zum Beispiel, dass sich der Euronymus so als eine Art Godfather des Black Metal, der Black Metal Mafia aufpumpt. Also die gehen auch los und geben damit an, wie diese Kirchen brennen. Das tun die nicht nur, indem sie das erzählen und sich das verbreitet, sondern was sie tun ist, dass sie Zeitungsinterviews geben. Das heißt, ab jetzt sitzt auch die Presse mit drin, denn das ist schon ein Ereignis, dass dort diese Kirchen alle brennen. Varg lässt sich interviewen für Zeitungen und sagt, er habe diese Kirchen alle angezündet, um ein politisches Zeichen zu setzen. Malt ein brutales Bild von sich und seinen Leuten. Er sagt auch, einer von ihnen hätte einen Mann umgebracht. Kurz und gut, Varg wird verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Relativ schnell wird jetzt den Ermittlern klar, dieser Brände, es ist niemandem klar, wer steckt dahinter und was ist das für, hat das für eine Ursache. Erstmal, dass das ja nicht nur Varg gewesen sein kann, sondern dass eine Szene dahinter steckt. Was nun passiert, ist, dass weil bei diesen Bränden, wer auch immer das getan hat, Zeichen hinterlassen werden, wie zum Beispiel dieses Pentagramm oder 666 an die Wand gemalt oder an bestehende Kirchen wird geschrieben, diese Kirche wird auch von Satan verbrannt, dass die das sofort aufnimmt, die Presse, und sagt, das könnten nur Satanisten gewesen sein. Und nun rutscht die gesamte Metal- und Black-Metal-Szene in Satanismus-Verdacht. Stichwort Satanic Panic, Georg, ne?
Ja, war ein bisschen früher eigentlich, ne, als 90er, fing in 80ern an oder 70er sogar schon.
Ja, hält sich aber die sogenannte Satanic Panic. Wer sich damit beschäftigen will, ich verlinke dazu nochmal einen ganz, ganz tollen Artikel des Schweizer Rundfunks zu Verschwörungserzählungen. Es gibt einen Sozialwissenschaftler namens Marko Kovic, der nimmt sich diesem Verschwörungsnarrativ an, dass es eine satanistische rituelle organisierte Gewalt gibt. Aus dem Englischen übersetzt, ne, die satanische Panik ist so eine moralische Panik, die in den 70er Jahren aus über 12.000 unbegründeten Fällen satanischen rituellen Missbrauchs besteht. 80er Jahre nahm das seinen Höhepunkt, Ende der 90er Jahre breitete sich das aus. Hier jetzt in Norwegen mit diesen Kirchenbränden wird es auch ein Thema. Und bis heute bestehen diese Ideen bis hin in politische Kreise, Wissenschaftskreise, dass geglaubt wird, es gäbe satanische Verschwörungen und sowas wie organisierte rituelle Morde.
Vor allen Dingen halt, dass es halt Leuten vorgeworfen wurde, die damit nun wirklich nichts am Hut haben. Ja. Also irgendwelche ganz normalen Rockbands oder irgendwelche Privatpersonen. Und dann, weil derjenige einen Black Sabbath Poster zu Hause hatte, kam dann der, vielleicht hatte er irgendwie ein satanisches Motiv gehabt und so weiter und so fort.
Ja.
Das war halt irgendwie, also Mitte der 80er oder in den 80ern war diese Art von Panik unglaublich groß, gerade in den USA.
Ja.
Wo vermutlich die Tatsache, dass die Kirchen so ein bisschen angefangen haben, an Einfluss zu verlieren und mehr Leute sich von Kirchen abgewandt haben.
Ja.
Wo man vielleicht dachte irgendwie, das ist bestimmt wegen den Satanisten. Mhm. Und in Wahrheit, klar gibt es Satanisten, lernen wir ja gerade auch über welche, die zumindest sehr nah dran stehen.
Ja.
Und mit Sicherheit gibt oder gab es auch Fälle von Leuten, die in irgendeiner Art und Weise, wenn auch oft psychisch krank, sich als von Satan zu irgendwelchen Straftaten animiert oder motiviert gesehen haben. Nur halt nicht in dem Umfang, in dem die Leute glaubten, dass es so sei, ne?
Genau. Und diese Verschwörungsnarrative der satanischen rituellen Gewalt sind ja jetzt auch in dieser Corona-Zeit mit dieser QAnon-Bewegung wieder aufgeploppt. Also wir hatten es hier in Berlin mit irgendwie, ja, unterm Tiergarten gibt es ein Tunnelsystem, da zapfen die den Kindern, alles klar. Könnt ihr bitte wieder nach Stuttgart fahren? Ich möchte gerne durch den Tiergarten gehen. Selbst die Obdachlosen im Tiergarten waren genervt von den QAnon-Leuten, die da. Sagen wir es mal so, es ist schwierig. Was aber ernst zu nehmen ist, ist, dass es Aussagen gibt mit Erinnerungen von Opfern. Das sogenannte False Memory Syndrome, wer sich damit mal beschäftigt hat. Wir tauchen jetzt nicht zu tief ein, das ist ein Riesenthema, da machen wir Georg bestimmt auch noch mal was.
Auf jeden Fall, gerne, sehr gerne.
Na, also dieses False Memory Syndrome bezeichnet Pseudo-Erinnerungen, also Erinnerungen, die nicht stimmen an traumatische Ereignisse, die nicht stattgefunden haben oder so nicht stattgefunden haben. Da können sich zum Beispiel dann Betroffene an Rituale oder Ereignisse erinnern, die nie stattgefunden haben, weil sie früh damit geimpft werden, mit dieser Information, ne, was alles in frühester Kindheit angeblich passiert ist. Sowas kann man auch in Therapiesettings suggerieren. Das ist auch, wir hatten es ja auch mit dem Heilpraktikermarkt schon und so. Also das ist eine ganz, ganz, ganz heiße Nummer. So gibt es also tatsächlich Menschen mit so einem False Memory Syndrome, die mit falschen Erinnerungen leben müssen. Und damit so Erinnerungen leben müssen, Satan oder satanistische Zirkel hätten sie gequält und missbraucht und das hat nie stattgefunden.
UFO-Entführungen und all sowas.
Genau. Wir bleiben bei den Kirchenbränden, die immer noch weiterhin stattfinden. Und das ist wirklich, geht auch weltweit durch die Presse. Erschüttert ganz Norwegen. Als nächstes brennt nämlich nach dieser ersten Kirche die Refheimkirche in Stavanger vollständig ab. Auch dort wird in den Nachrichten berichtet, die Polizei habe Hinweise auf satanische Aktivitäten gefunden. Kurze Zeit später brennt die Adventkirche auf der Insel Kjell. Auch hier ist von satanistischen Kreisen als Urheber die Rede. Und jetzt macht der Begriff Satanmafia in der Presse die Runde.
Das klingt so nach Bildzeit.
Es ist toll, ne? Also als weitere Brandstiftungen passieren, sind nicht nur die Gebäude, sondern auch die Verschwörungsgeschichten angefeuert, aber ganz wild. Auch hier fußend auf einem sehr konformen religiösen Nährboden, der da überhaupt keine Möglichkeit hat, in irgendeine andere Richtung zu denken. Das fällt auch der Black-Metal-Szene auf und denen gefällt es durchaus nicht. Also 8 Kirchen werden insgesamt in einem halben Jahr niedergebrannt. Ihnen folgen weitere 45 bis 60 Brände oder Brandstiftungsversuche, also richtig, richtig viel an norwegischen Kirchen. Der Sjur Helseth, der ist Vorsitzender der technischen Abteilung in der Verwaltung der Kulturgüter Norwegens, der hat angegeben, dass etwa ein Drittel dieser Brände auf das Konto der Black-Metal-Szene geht. Geht aber generell zögerlich und vorsichtig mit der Veröffentlichung von Zahlen und Fakten um, weil man einfach ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass es Trittbrettfahrer gibt, die sich einfach auf diese Brände obendrauf gesetzt haben, gesagt haben, na cool, dann machen wir das auch. Gleichzeitig gibt es so eine Art Vorbildfunktion für Jugendliche, die sagen, endlich mal was los, ne? In dem beschaulichen Norwegen, wenn man ja, irgendwo ein Feuer...
Leckes hat schon zugemacht.
Ne? Genau. Also Vikernes selbst führt die Polizei auf seine Spur, was die Brandstiftung der Fantoftkirche betrifft. Da gibt ein Interview in der Tageszeitung Bergens Tidende. Allerdings ein anonymes Interview, wird in Untersuchungshaft genommen, dann aber relativ bald wieder aus der Untersuchungshaft entlassen, weil ihm konkret keine Straftat nachgewiesen werden kann. Er wird auch der Brandstiftung der Holmenkollenkirche bezichtigt. Er wird auch verdächtig für die Skjolte- und Assonekirche, die beiden Anschläge verantwortlich zu sein. Er bekennt sich nicht schuldig und noch ist ihm nichts nachzuweisen, kurz und gut. Fark kommt aus dem Gefängnis und gibt nun Interviews in der Presse, wie auch seine anderen Kollegen, die nun presseaktiv werden und auch auf Interviews gefragt werden, gibt immer wieder zu Protokoll, sie seien keine Satanisten. Das ist ihm bis heute wichtig. Aber das hilft nicht wirklich gegen die Einschätzung der Lage seitens der Bevölkerung und der Presse. Also in dem Zeitraum zwischen 92 und 94 werden in Norwegen viele junge Menschen aus der Black-Metal-Szene verhaftet und wegen Brandstiftungen an insgesamt 24 Kirchen und diverser Gewaltverbrechen verurteilt. Also es geschehen auch Gewaltverbrechen. Zum Beispiel werden gleich 3 Mitglieder der Band Emperor wegen Brandstiftung und Körperverletzung inhaftiert. Und selbst die Metal-Magazine beginnen nun, reißerische Artikel über satanische Rituale zu schreiben, die angeblich stattgefunden haben, und stellen solche Dinge in den Raum wie, was könnte da an Ritualen passiert sein. Das sorgt natürlich auch sorgt Black Metal auch in der Branche für hohe Auflagen mit kruden Vermutungen zu den Hintergründen der Tat. Medienzeitschriften, Fernsehen, Radio beginnen sich für Black Metal zu interessieren, also dieser Nische, die vorher überhaupt nicht vorgekommen ist. Was gleichzeitig in der Szene für die Erkenntnis sorgt, das könnte man ja nun auch für sich wirtschaftlich nutzen. Ne? Also wenn schon mal irgendwie viel die Rede ist von mir, dann verkaufe ich vielleicht auch die ein oder andere Platte mehr. Also Trittbrettfahrer sind dabei, minderjährig, die brennen Kirchen nieder, sprühen Pentagramme oder Satan was hier an die Wände, sorgen für eine ganz neue Dynamik und aus der sehr kleinen Szene wird eine Trendbewegung mit einer ganz anderen Ausrichtung. Es geht jetzt auch um Looks, die shopbar werden. Das kennen wir auch aus dem Punkrock, ne? Das hat mal angefangen damit, dass die Punks nur löchrige Klamotten hatten, weil sie arm waren und aus den Arbeitervierteln Londons kamen. Und ist mittlerweile dann eben so weit, dass man sich für 380 Euro eine kaputte Designer-Jeans kauft, um den Look nachzuahmen. Wir gehen zu Euronymous. Sein wahrer Name ist Eustein Aset. Euronymous hat keinen besonderen Bezug zu Wags Einstellung, dieser politischen Einstellung und diesem Kaputtmachen. Der hat zwar auch eine Art an sich, wer seinen toten Kumpel fotografiert und den auf dem Plattencover klebt, da kann man schon mal sehen, so ganz zart beseitet ist er auch nicht. Es gibt wie auch hier wieder viele Versionen der Geschichte, aber Fakt ist, das Verhältnis zu Fark ist von Seiten Euronymous nicht gut. Die sind da in diesem Club zusammen, es gibt immer wieder Reibereien, es ist von Androhung gegenseitiger Gewalt die Rede. Fark vermutet später seinerseits, es hätte eine Verschwörung seitens Euronymous gegen ihn gegeben. Parallel gibt es Vertragsverhandlungen zwischen dem Label, das Euronymous gehört, und Bursum, der Band von Wag. Man will sich da irgendwie geschäftlich treffen für irgendeine Unterzeichnung. Es gibt Menschen, die behaupten, Wag plant, Euronymous zu ermorden. Von psychiatrischer Einweisungsidee ist die Rede. Es gibt, das ist die Rede davon, dass es Streitereien um Mädchen gibt. Es gibt 10.000 Geschichten und Narrative darüber, warum die beiden sich das nicht aufs Fell gucken können. Was jetzt passiert ist, und zwar in der Nacht vom 9. auf den 10. August 1993, und das ist belegt, fährt Wag Vikernes von Bergen aus, zusammen mit Snorre Blackthorn Ruch von der Black Metal Band Thorns, nach Oslo in das Mayhem House, das nördlich von Oslo ist. Also sie fahren zu dem Haus. Jetzt gibt es verschiedene Geschichten, was dann passiert. Vikernes sagt später, er hätte sich verteidigen müssen gegen Euronymous. Also in dieser Nacht soll angeblich Blackthorn rauchend im Treppenhaus gestanden haben, während Vikernes zu Euronymous Wohnung im 4. Stock geht. Vikernes sagt später, er habe Euronymous an der Tür getroffen, um ihm diesen unterschriebenen Vertrag zu überreichen. Aber als er nach vorne gegangen sei und Euronymous konfrontierte mit Vertragsunstimmigkeiten, sei dieser in Panik geraten und habe ihn Wag in die Brust getreten. Später wird Vikernes behaupten, Euronymous sei in die Küche gerannt, um ein Messer zu holen. Also es findet ein Kampf statt. Es ist die Rede von einem Kampf im Treppenhaus. Fakt ist, am 10. des Folge, also am Folgetag, wird Euronymous Leiche im Treppenhaus im 1. Stock mit 23 Stichwunden gefunden. 23 Stichwunden. Und zwar 2 am Kopf, 5 am Hals und 16 mal am Rücken. Später wird Wag Vikernes behaupten, der letzte Stich in den Schädel sei so mächtig gewesen, dass das Messer in seinem Schädel stecken geblieben sei. Es gibt dafür aber später aus der Pathologie keinerlei physischen Beweise. Seine Behauptung kann also nicht gestützt werden. Wag Vikernes behauptet selber, die meisten Wunden von Euronymous seien durch Glasscherben verursacht worden. Sie seien auf eine Lampe gefallen während eines Kampfes. Das alles ist nicht gesichert. Diese beiden sehr jungen Männer, wir reden vom Jahr 1993, also 20-jährig, fahren Vikernes und Blackthorn, die fahren zurück nach Bergen. Also dieser Blackthorn muss irgendwie dabei gewesen sein. Man weiß, dass sie unterwegs an einem See anhalten, wo Wag Vikernes seine blutbefleckte Kleidung entsorgt. Nun, Blackthorn, der Begleiter, behauptet, Vikernes habe geplant, Euronymous zu ermorden, ihn unter Druck gesetzt mitzukommen. Das alles erfahren wir erst viel später, und auch das alles können wir nicht so wirklich glauben, was da passiert. Die Polizei findet die, also die Leiche im Haus wird gefunden von einem, erstmal von einem Bandmitglied, und dann wird natürlich die norwegische, die Osloer Polizei leitet Ermittlungen ein, und sie werden recht schnell, geraten sie auf die Spur von Wag und seinem Kumpel. Die gehen in der Wohnung, sind in der Wohnung in Bergen, macht die Polizei so, verhaftet ihn dort und finden da auch einen Haufen Waffen. Sie finden auch einen Haufen Munition. Sie finden einen Haufen Sprengbomben. Also sie finden alles mögliche Zeug, womit man sich bewaffnen kann. Es wird zur Anklage natürlich auch kommen und es gibt auch Aussagen, so dass Blackthorn und Vark beide vor Gericht gestellt werden wegen des Mordes, Verdacht des Mordes an Euronymous. Am Freitag, dem 25. März 1994, wird Anklage gestellt im spektakulärsten Strafverfahren des Jahres. Und es wird Titelschlagzeilen geben wie: Der 21-jährige Teufelsanbeter Vark Vikernes alias Graf wird im Verfahren ab dem 18. April viele Fragen beantworten müssen. Also das ist auch das Wording, mit dem da gearbeitet wird. Sein Komplize und er werden vor dem obersten Gericht des Mordes an Austin Arset für schuldig befunden. Und Vark auch wegen dreier Kirchenbrände sowie versuchter Brandstiftung. Den Brand in der Fandorf-Stabkirche am 6. Juni können sie ihm nicht nachweisen. Es werden parallel auch andere Verfahren laufen gegen andere Mitglieder wegen anderer Verbrechen aus der Black-Metal-Szene, aus diesem Dunstkreis, dieses Black Circle heraus. Unter anderem hatten wir gesprochen von diesem jungen Bart Aitun, genannt Faust, Schlagzeuger, der in diesem Helvete-Laden gearbeitet hat. Der wird parallel übrigens auch verhaftet und zu 14 Jahren Haft verurteilt, weil er so ganz nebenbei auf den Wegen zwischen Lillehammer, wo er seine Mutter besucht hat, und dem Arbeiten in diesem Osloer Laden in Lillehammer einen Mann getötet hat, der ihn offenbar zu homosexuellen Handlungen überreden wollte. Und den hat er dann in Lillehammer umgebracht. Das hat er übrigens auch erzählt. Nun sagen die also auch alle gegeneinander aus, da laufen einige Verfahren. Also nach diesen ganzen Episoden mit dem Selbstmord dieses Sängers Dead, dann diese Kirchenbrände, dann 1993 der Tod beziehungsweise der Mord an Euronymous, ist natürlich Polizei und Medien sind in Aufruhr. Es gibt vielerlei Behauptungen. Es gibt auch die Behauptung, dass Vikernes angeblich ein autonomes Haus in die Luft sprengen wollte, das sogenannte Blitzhaus, eine linksradikale anarchistische Enklave in Oslo. Es wird ganz, ganz viel erzählt. Im Prozess wird Vikernes, der am 2. Mai 94 beginnt, wird durch den Rechtsanwalt Stein-Erik Matsson vertreten und viele andere Mitglieder der Szene, Blackthorn, Faust, sind eben auch vor Gericht. Im Mai 94 erscheint auch Mayhems Album, De Mysteries Dom Satanas. Auf diesem Album ist Euronymous an der E-Gitarre und Vikernes am Bass zu hören. Die Familie des Euronymous hat noch den Schlagzeuger Hellhammer gebeten, die Bassspuren, die noch von Vikernes aufgenommen waren, zu entfernen, als er als verurteilter Mörder ihres Sohnes verurteilt ist. Hellhammer sagt selbst, ich hielt es für angemessen, dass der Mörder und das Opfer auf derselben Platte waren. Ich habe gesagt, dass ich die Bassparts neu aufnehmen würde, aber das habe ich nie getan. Vikernes übrigens sitzt dann im Gefängnis in Bergen, im Hochsicherheitsgefängnis Tonsberg, Trondheim. Und wird früh auch jetzt dort in Verbindung gebracht mit Rechtsradikalen, Neonazi-Gruppen und so weiter. Während der Zeit im Gefängnis ist zur Höchststrafe verurteilt, also vielleicht zum Strafrecht in Norwegen. Norwegen kennt nur noch eine Höchststrafe von 21 Jahren Gefängnis. Das ist die absolute Höchststrafe, die gibt es in Norwegen für Mord. Dennoch gibt es auch so eine Art Sicherheitsverwahrung und die Möglichkeit, sehr gefährliche Leute länger im Gefängnis zu halten. Also Norwegen gehört zu den weltweit rund 20 Staaten, die die lebenslange Haftstrafe abgeschafft haben.
Mahlzeit.
Oh, das Mic ist auf? Ich dachte, ich bin auf Mute.
Aber der hörte sich an als, na, den hast du schön von unten hochgeholt.
Ja, ich habe gerade ein bisschen
Gesang auch.
Es tut mir leid, ich dachte, ich bin auf Mute. Ich habe gerade so aufstoßen müssen. Entschuldigung. Dann sage ich eine Stunde lang, das ist das Erste, was man von mir hört, so richtig aus dem Innern. Tut mir leid.
Nee, ich fand's richtig gut, weil ich fand auch gerade, ich rede ein bisschen viel. Und
ist alles sehr spannend, deshalb ich hör zu wie bei einem Hörbuch gerade und es ist alles unglaublich, wie sich das noch entwickelt. Es immer schlimmer wird im Prinzip.
Ja, es wird einfach immer noch schlimmer und es wird jetzt auch nicht besser. Also Norwegen als einer von 20 Staaten, die lebenslange Haftstrafe im Strafrecht abgeschafft haben. Wir haben auf der Welt 195 unabhängige Länder, ne, die von der UN anerkannt sind. 193 Mitglieder und 2 ständige Beobachter, nämlich Vatikan und Palästina und dann noch 12 Staaten plus, wo die Staatsgeschichten nicht so klar sind, gerade wer wohin gehört. Also während im deutschen Strafrecht die Sicherungsverwahrung nach der Verbüßung der eigentlichen Freiheitsstrafe beginnt, das kennen wir ja, ne? Verurteilt plus Sicherungsverwahrung heißt, ne, wird dann immer wieder geguckt, wie lange muss der noch oder muss der jeweils bleiben. Das in Norwegen kann schon beim Urteilsspruch ein Gericht die sogenannte Verwahrung verhängen, deren Ende ungewiss ist. Also die können sagen, auf Norwegisch Forvaring für Verwahrung und die Anzahl der Verlängerungen der Verwahrung ist nach norwegischem Strafrecht möglich, sodass ein verurteilter Täter auch bis zu seinem Tod hinter Gittern sitzen kann. Das funktioniert also dennoch. Das ist vor allen Dingen jetzt nochmal interessant geworden über den Fall Anders Behring Breivik,
ja,
wo es darum ging. Wie in einigen anderen Staaten auch, können psychisch kranke Straftäter, die als vermindert schuldfähig eingestuft werden, auch ähnlich wie im deutschen Maßregelvollzug in geschlossene Fachkliniken. Und da ist aber dieser Aufenthalt nicht wie bei uns von vornherein zeitlich befristet, sondern auch da kann ein Staatsanwalt alle 3 Jahre den Aufenthalt dort verlängern. Also wenn man jetzt diesen WAG so verrückt gefunden hätte, dass man ihn hätte umpositionieren müssen, wäre auch da eine relativ lange Haftstrafe wahrscheinlich gewesen. Er nutzt seine Zeit in Haft und es gibt Interviews von 2008 aus der Haft, in denen er sagt, auch eigentlich ist er sehr ambivalent mit seinem in Haft sitzen, denn klar, er sei zwar nicht frei, aber es sei ja doch ein bisschen wie in so einem Kloster und er kann sich ganz seiner Musik widmen. Die erlauben ihm nicht, Gitarre zu spielen da. Was sie ihm aber erlauben, ist, dass er ein Keyboard haben darf und so nutzt er seine Zeit in Haft für weitere Aufnahmen seines Projekts Börsum. Jedoch eher so im Ambient-Stil, weil auch er selbst sagt, er möchte mit Black Metal irgendwie nicht mehr so viel zu tun haben und nennt Metal generell fremde Musik mit Wurzeln in der N-Word-Musik. Also ganz klar rassistische Tendenzen, öffentlich sagt er auch, beziehungsweise gibt es dann gibt Statements, die ganz klar rassistisch sind, ganz klar antisemitisch sind, da macht er keinen großen Unterschied. Also es kommt das Jahr 1997 nach seiner Verurteilung. Da plant eine Gruppe norwegischer Rechtsextremisten, die bezeichnen sich als Einsatzgruppe, wie kann es aus dem Gefängnis zu befreien? In dieser Zeit erscheint auch ein Börsum-T-Shirt mit einem SS-Totenkopf und dem Aufdruck Support Your Local Einsatzkommando. Also das ist so die Szene, in der wir uns bewegen. Dieser Fluchtversuch im Jahr 2003, an dessen Ende Vikernes mit einem Automatikgewehr AG3 und 700 Schuss Munition bewaffnet aufgegriffen wird, führt zu einer Verlängerung seiner bereits bestehenden Haftstrafe um weitere 13 Monate. Vikernes wird im Mai 2009 auf Bewährung aus der Haft entlassen. Auch weil er vorher angegeben hat, er möchte mit seiner Familie auf einen Bauernhof ziehen und dort arbeiten, Musik machen, Bücher schreiben. Er sagt auch, dass er keinen Kontakt mehr zu rechtsextremen Gruppen hat. Das norwegische Justizministerium denkt sich aber, wir glauben, der ist nicht so in der Lage, sich außerhalb des Gefängnisses gut zurechtzufinden und hätte durchaus Bindung zu Neonazi-Gruppen. Eigenen Angaben zufolge ist er nach wie vor Rassist. Zu der Zeit, als er dann 2009 draußen ist, betreibt er auch eine eigene Internetpräsenz. Er kündigt ein neues Börsum-Album namens Belus an, das an die Frühwerke erinnert. Das erscheint 2010. 2012 wird berichtet, dass der Bauernhof, den Vikernes Mutter 2006 gekauft hat, verkauft worden ist. Es geht das Gerücht, dass Vikernes mit seiner französischen Ehefrau und vier gemeinsamen Kindern nach Frankreich gezogen ist und dort auch seinen Namen geändert hat. Seit 2012 betreibt er den YouTube-Kanal Thulian Perspective und 2015 bis 2019 veröffentlicht er da regelmäßig Videos, die sich hauptsächlich um diese europäisch-heidnischen Mythen, Reinkarnation, politische Ansichten etc. pp. Drehen. Am 5. Juni 2019 wird dieser Kanal im Rahmen einer Aktion gegen Hassrede und Verschwörungstheorien von YouTube gelöscht. Zwischendurch wird er übrigens erneut festgenommen in Frankreich 2013. Zusammen mit seiner Frau Marie steht er unter dem Verdacht, ein Massaker geplant zu haben. Er ist auch einer der Empfänger dieses Manifestes von Anders Behring Breivik vor den Anschlägen am 22. Juli 2011. Das bestreitet er später in seinem Blog, sagt aber in Interviews auch solche Sachen wie, er hätte statt Norwegern besser Juden töten sollen. Also zu solchen Sprüchen versteigt er sich. Er verklagt auch nochmal die beteiligten Beamten in Frankreich, die ihn verhaften wollten. Er wird 2014 von einem französischen Gericht wegen Anstachelung zum Rassenhass und der Glorifizierung von Kriegsverbrechen in den von ihm geschriebenen Artikeln in seinem Blog, die antisemitisch das fremdenfeindliches Gedankengut verbreiten, zu einem halben Jahr Gefängnis auf Bewährung und 8.000 Euro Geldstrafe. Ja, auch wenn er behauptet, sich vom Nationalsozialismus distanziert zu haben, bekennt er sich doch zu einem ausgeprägten Nationalismus, ausgeprägten Rassismus und Antisemitismus. Er wird von faschistischen Politikern wie diesem Witkund Quisling gelobt. Es gibt da schräge Dinge, die man über ihn nachlesen kann, wenn man da Interesse hat. Er ist mittlerweile einigermaßen in der Versenkung verschwunden. Gerade hört man nicht mehr so viel von ihm. Und das war die Geschichte, die wir euch heute mitgebracht haben. Die Mayhem, die Morde rund um die Band Mayhem und Varg Vikernes.
Okay, dankeschön, Alice.
Ich traue mich kaum zu sagen, gern geschehen, heute war es ein bisschen schmierig alles, ne?
Ja, ich habe so ein bisschen Schiss immer noch. Also der ganze Fall ist so. Ich habe immer noch die Google-Seite auf mit den Plattencovern und den Konzert. Bildern.
Also, was wir auf jeden Fall machen, Jochen, wenn du jetzt Schiss bekommen hast, wir beide, wir machen mal eine Metal Hammer Sightseeing Tour nach Oslo. Mhm. Weißt du, was man da nämlich auch machen kann? Mhm. Selbstgebrannten Schnaps trinken. Oh. Machen nämlich die in der Szene da ganz gerne so. Das hat dann so 70% das Zeug. Dann hast du keinen Schiss mehr.
Ich überlege mir gerade, wenn es da so eine Szene gibt, ne, ist, macht es dann da Sinn, da irgendwie so ein Fastfood-Restaurant aufzumachen, eine Fastfood-Kette, so MacDeath oder so, wo es dann nur
gesicherte Scheiben haben.
Wo es nur spezielle Gerichte gibt, schön blutig und.
Oder so einen toten Raben zwischen zwei Brötchenhälften.
Ja. Was ich ja ganz lustig finde, ist irgendwie, dass ich glaube, es gibt keine Art von Gesellschaft, in der nicht irgendwer meint, absichtlich Außenseiter sein zu müssen und sich gegen alles stellen, wofür die Gesellschaft steht, egal wie gut oder auch neutral irgendwas ist. Ja, Hauptsache dagegen sein erstmal. Und ich finde das auch halt interessant, weil wenn man so ein bisschen in dieser Szene ruft, also so ein bisschen da so Schluss, da ist ja nicht unbedingt irgendwas Einheitliches drin. Mhm. Ein paar denken sich, ich bin ja besonders gegen das, wofür mein unglaublich extremes Land Norwegen steht, in dem ich besonders links bin. Die anderen wollen besonders rechts sein. Mhm. Dann hast du irgendwie welche, die so ein bisschen Richtung Satanismus gehen. Die anderen sagen, nein, 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 nein. Wir sind ja gar keine Satanisten. Wir sind ja nur gegen die Kirche. Wir sind ja für die alten nordischen Mythologien. Und was wiederum auch eine hohe Überschneidung hat mit diversen rechten Ideologien, die ja auch in diese Richtung, einfach so von allem gemischt. Ja. Hauptsache irgendwie dagegen. Hauptsache glauben, wenn man eine Minderheit ist, sei man irgendeine Form von Elite. Aber dann, wenn das, was man macht, in irgendeiner Art und Weise zum Trend wird, muss man ja auch dagegen wieder sein.
Ja.
Weil du bist ja jetzt plötzlich Teil von etwas geworden, was ja wiederum eine Stärke in Anführungsstrichen hat, wo du nicht mehr der Außenseiter bist, sondern Teil einer großen Kultur.
Das hat mich immer so bei so Metal-Geschichten, also es gibt es natürlich auch bei anderen Musikrichtungen, aber so generell bei Metal fällt es einem halt auf. Einerseits dieser Wunsch nach Individualisierung, also dieser Drang sozusagen von der Masse und vom Mainstream sich abzulösen und was Besonderes darzustellen. Und andererseits aber dieses Uniforme, dass alle, die Metal hören oder so, mehr oder weniger gleichen so Looks sich untergeben, ne? Dass die langen Haare, die schwarzen T-Shirts, dieses irgendwelche Anspielungen auf Kirche oder Blut, also das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Individualisierung, weil du ja eigentlich dich wieder sozusagen einer Gruppierung anschließt, in der du die Anforderungen dieser Gruppierung komplett übernimmst.
Ja.
Das sieht man natürlich auch bei anderen Musikrichtungen.
Aber es ist ja nicht jeder im Metal-Bereich irgendwie Teil einer ideologisierten Szene. Das sind ja nur ganz, ganz, ganz kleine Teile.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt, dass alle in einer Ideologie. Ich habe nur gesagt, aber es gibt ja Kleidungsstile, die man mit Musikrichtung verknüpft.
Und ich glaube, es gibt einen ganz wesentlichen Punkt da drin, und das ist Jugendlichkeit, die Suche nach Halt und Zugehörigkeit. Mhm. Und die Suche nach etwas, was die Eltern nicht tun. Das ist einfach in der Entwicklung des Menschen drin, ne? Also sich abzugrenzen von seinen Eltern. Sonst
aber warum? Das ist doch so dumm.
Ja, ich würde mich auch schon, lieber nicht abgegrenzt haben, aber ich habe zum Beispiel mit 13, habe ich wirklich gedacht, oh schade, ich habe die dümmsten Eltern der Welt und ich weiß alles.
Ja. Aber warum? Das ist doch eine dumme, also das als, dass das so häufig vorkommt, das ist doch einfach, also ich meine, ich weiß, dass das so ist, ne? Pubertät und so weiter, Eltern sind dumm und dann mit 20 denkt man, oh Gott, oder so, aber warum muss das immer so sein? Weil wie dumm muss man denn?
Weil du Konflikte mit den Eltern hast und nicht nur mit den Eltern, sondern mit allen möglichen anderen, aber die Eltern allen voran, ne?
Ja, und du
fängst an, deinen eigenen Weg zu gehen und die Eltern wollen halt, dass du, die wollen das Beste für dich halt und dann kommen immer Dinge, oder nicht immer, aber bei manchen kommen ja richtig, aber das verstehst du ja nicht immer.
Ja, weil du dumm bist.
Und das Allerschlimmste.
Weil man dumm ist.
Ja, und weil das Allerschlimmste ist, wenn du liberale Eltern hast. Also ich bin mir total sicher, dass
dagegen rebelliert es sich so schwer, ne?
Ätzend. Ja, also die auch noch nett sind, ey.
Ich bin dagegen, prima Schatz.
Ich war übrigens auch ganz früher gegen vieles. Und ich hatte, ich war ja Sisters of Mercy Fan und hatte meinen roten Zitrönen mit den Pentagramm-Covers.
Echt?
Abgeklebt. Vorne auf der Motorhaube. Ein Riesending.
Du bist mit Pentagramm durch die Gegend gefahren, Jochen. Und das
Jochen
du
mit
jetzt
dem
am Ende
Pentagramm
der
und, links und rechts auf den Türen. Er hatte
gegen das Establishment, der Jochen.
Und dann habe ich alles mitgenommen.
Ja, und dann habe ich dann das Fenster aufgemacht, habe ich ganz laut Sisters of Mercy gehört und bin durch die Stadt gecruised. Ich war gegen so viele Dinge war ich. Ja.
Aber ich würde gerne mal als jemand, der nicht rebelliert hat, nicht besonders zumindest, ich verstehe das einfach nicht, warum das so sein muss. Ich weiß, dass es so ist, aber ich verstehe es einfach nicht. Es leuchtet mir einfach nicht ein, weil wenn du natürlich Scheißeltern hast oder die dich dauernd unterdrücken oder so, dann kann ich verstehen, dass man sich irgendwie freischwimmen will. Ja. Aber wenn du korrekte Eltern hast, die dich fördern und dir mit Rat und Tat beiseite stehen, warum muss man gegen die rebellieren? Ich verstehe das nicht.
Ich glaube, es ist Biologie. Also ich könnte es biologisch begründen. Also in der Pubertät wird das Gehirn sozusagen ja wieder, wird die Festplatte einmal gelöscht.
Ja.
Also wenn dein Kind, meins ist ja schon durch, aber wenn deine Kinder in eine Pubertät kommen, dann denkst du plötzlich, es gibt so einen Moment, da denkst du, hä? Ich hatte dem doch schon alles beigebracht. Warum ist denn jetzt nichts mehr da? So, und dann hast du als Eltern, ne, machst natürlich irgendwie Selbstgeißelung. Was habe ich alles falsch gemacht? Und war das Kind so oft fremd betreut? Habe ich zu wenig Gemüse gekocht? Was man sich dann alles
nicht fragt. Lange genug gestillt.
Nee, überhaupt nicht gestillt oder so.
Das war's. Dinge. Ja, wir wissen es.
Ja, so. Death Metal it is.
Und mein Kind hat das mal irgendwann zu mir gesagt. Die hat einfach gesagt, Mama, lass mich einfach, ich muss da selber drüber nachdenken. Also dieses ein eigener Mensch werden, dieses Ablösen ist, glaube ich, ganz extrem. Und dazu gehört auch kurz zu sagen, so wie die Altvorderen das machen, will ich das nicht tun. Jetzt kommt die Biologie, die fangen ja in der Phase auch an, ulkig zu riechen. Ich glaube, die Natur will, dass wir die, jetzt sind wir bei Naturgöttern, ne, wie bei Vater.
Dass wir die ein Stück weit abstoßen und ihr sich selbst überlassen.
Raus aus der Höhle, geh, mach deinen Weg, ne, jag selber.
Also hier ist die feste Regel, wer stinkt, fliegt raus.
So, ne, ja, sowas. Also was ich aber in diesen Dokumentationen, die ich sehr empfehlen kann, vor allen Dingen diese eine Dokumentation, die diese Atmosphäre auch dieses, da wird einem klar, warum ein 15-jähriger Mensch nicht vor einem roten Holzhäuschen sitzen möchte und brav angeln in einem norwegischen Fjord. Das ist schon relativ wenig Angebot da für Menschen, die was richtig doll erleben möchten und einen Drang nach draußen haben und nach Abgrenzung. Also diese Dokumentation.
Ja, aber nur weil du hier in Bullerbü wohnst, heißt das ja nicht, dass du plötzlich anfangen musst, Kirchen anzuzünden.
Ja, und dieser Konformismus macht aber, glaube ich, auch eine Menge, Georg. Ne? Und diese sämtlichen Jugendbewegungen sind ja in Abgrenzung zu den Eltern. Also wenn ihr euch dieses Until the Light Takes Us mal angucken wollt, das ist ein Dokumentarfilm von 2008, da wird einem einiges klar. Dann gibt es eine Hollywood-Verfilmung von diesen Mayhem-Geschehnissen. Die heißt Lords of Chaos von 2019. Jonas Akerlund ist der Regisseur, ist abrufbar auf Prime Video. Ich kostet, glaube ich, irgendwie Leihgebühr 3,45 oder so. Da spielt den, der Hauptdarsteller ist der Bruder hier von Kevin allein zu Hause. Der
Kieran Culkin.
Ja, genau. Ich fand, den habe ich auch geguckt, aber das ist ein sehr Hollywood-esque, finde ich, aufbereitete Version dazu. Podcast-Hörern möchte ich gerne noch empfehlen und euch vor allen Dingen auch. Vielleicht kennt ihr den Podcast mit Verachtung von Kaspar und Drangsal. Da gibt's eine Folge mit Bela B., die heißt Abgekocht. Da geht's auch ganz viel um diese Mayhem-Geschichte und die Satanic Panic, ganz interessant. Sehr lustig, irgendwie auch noch mal eine Band. Es gibt eine lustige Fun-Punk-Band, die heißt Schrottgrenze. Die haben einen Song gemacht über Börsum. Also das wird auch medial viel aufgegriffen, das Thema. In dem Fall, ja, junge Menschen sind wütend auf die Gesellschaft, stellen fest, dass alles nicht so ist, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Und wir haben es mal wieder damit zu tun, was passiert eigentlich, wenn man es übertreibt, ne?
Wie viel sagen wir es? Über 100, ne?
Ja.
Die du aufgeschrieben hast.
Ja. Aber das wirklich ist jetzt auch nur, um einmal diesen großen Bogen zu schlagen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch aus musikwissenschaftlicher Sicht oder aus religionswissenschaftlicher Sicht damit beschäftigt, und das ist passiert. Ich habe zum Beispiel eine Diplomarbeit gelesen über genau diese Geschichte in Norwegen, diese Kirchenbrände. Da gibt's ganz, ganz, ganz viel rund um dieses Thema Satanismus und nach wie vor auch vieles, was relativ, würde ich sagen, unwissenschaftlich einfach als Annahme übernommen wird. die Wahrheit ist, ist dieser Zirkel rund um die Band Mayhem, die dort aktiv wirklich waren, kriminell aktiv waren. Es war ein sehr kleiner Zirkel. Und wir möchten natürlich das vielleicht zum Abschluss, oder Georg, nicht die Metaler alle in diesen Satanisten-Topf.
Um Gottes Willen, nein.
Um Gottes Willen sind die friedlichsten Menschen. Ich bin schon oft von Metalheads gerettet worden auf Festivals.
Ich zähle mich ja da selber immer noch dazu. Also ich bin selber in den 80er Jahren auch irgendwie, zumindest was die Musikinteressen betrifft, in den Bereich so Hardrock-Metal-Szene gekommen. Nicht Death-Metal allerdings und nicht Black-Metal.
Mhm. Ich würde auch da nicht alle über einen Kamm scheren, außer halt, dass die halt alle keinen guten Musikgeschmack haben.
Ey, hör mal, die frühen 80er-Jahre-Alben von Metallica sind Sahne, immer noch.
Ja. Ich habe doch da massive Wissenslücken, aber ich bin immer am Aufholen, weil ich ja komplett ich bin ja wirklich auch betriebsblind, wie sagt man so, für Scheuklappen, was Musik angeht, durch mein Leben gegangen und habe deshalb teilweise wirklich krasse Wissenslücken, was Musik angeht, die nicht, sag ich mal, Black Music, Hip-Hop, R&B-mäßig ist.
Und ich hole das genau umgekehrt eigentlich.
Ja, und ich hole das immer nach, also weil um mich rum, gerade in der Gaming-Szene und so, ist ja fast alles Metal oder Rock oder so. Und ich habe so viele Leute allein bei der Arbeit, die in Bands spielen, die allein Wolf, unser ehemaliger Kollege Wolf, hat jeden Tag ein anderes Shirt angehabt von irgendeiner Band, von der ich noch nie gehört habe. Und ich bin immer wieder interessiert, dass Leute mir so Sachen schicken, weil ich wirklich muss gestehen, du könntest mich jetzt sagen, nenn mir 5 Metallica-Songs und ich könnte es nicht. Mhm. Ja, also es gab so ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe. Das war dann sowas wie AC/DC oder so ganz bekannte Sachen wie Guns N' Roses, weil das einfach in den 90ern...
Ja, unvermeidbar, ne? Das sind ja einfach geile Bands.
Ja, und Guns N' Roses fand ich halt auch geil. Das war dann halt damals, als MTV auch gerade groß war und die ersten Musikvideos da mit den Terminator-Schnipseln da rauskamen. Und die hatten aber auch so schon so richtige popmäßige Refrains und so. Aber ich bin immer noch am Nachholen. Und
entdecke
immer wieder Perlen.
Meine Empfehlung, allein im Auto, lange Reise, ganz laut Iron Maiden hören.
Sollen wir nicht mal einen Betriebsausflug machen in deinem Käferjochen? Du malst wieder Pentagramme noch mal kurz dran. Oh ja. Und dann stellen wir das nach.
Wie heißt dieses Rock-Festival? Wacken? Das Metal. Wacken.
Ist hier bei uns um die Ecke.
Ja, komm, alle zusammen nach Wacken. Und ich gehe in die Moshpit rein.
Ich kenne die Jungs, die Bier ausschenken.
Echt?
Ja.
Die beiden?
Da schenken, glaube ich, ziemlich viele Bier aus, oder?
Ja, aber
werden dann euch immer die lokalen Supermärkte geplündert und leer gekauft?
Ja, aber vor allen Dingen, was man da ja wirklich immer hört, dass alle Gemeinden und alle Dörfer da drumherum, die natürlich auch da finanziell partizipieren, nur schwärmen in höchsten Tönen von den Fans, weil die alle so nett sind.
Gibt es eine ganz, ganz tolle Doku auch zu, ganz liebevoll gemacht. Da sieht man dann die Tage vorher, wie die Bauern ihre Felder einzäunen und alle sich schon freuen, dass es losgeht und so.
Und in diesem Jahr gibt es, glaube ich, im August zum ersten Mal nach Corona, also 2 Jahre haben sie Pause gemacht, in diesem Jahr gibt es das wieder.
In diesem Sinne, die Pommesgabel hoch. Ne?
Ich muss echt sagen, diese Rock- und Metal-Szene, was die Personen betrifft, die mir da begegnet sind bislang, das sind mit die coolsten Leute, die ich irgendwo kennengelernt habe, auch auf Festivals oder so, ne? Einfach so, man hat halt die Gemeinsamkeit, dass man die gleiche Musik mag und ansonsten gibt es ja keinen Grund, sich anzufeinden.
Ich kann noch eine einigermaßen interessante Episode einstreuen. Ich arbeitete mit 15 in einer Kneipe und mein Kumpel Petja, der war Metalhead, der trank in dieser Kneipe. Der war unwesentlich älter als ich und hat in der Kneipe, in der ich arbeitete, bei mir einen Deckel über 50 Mark angesammelt, was ein Scheißhaufen Geld war.
Das ist ordentlich. Ja. Mit 16 oder was, ne?
Und ich kriegte aber von meinem Chef immer gesagt, irgendwie, der muss mal seinen Deckel bezahlen, sonst kriegt er hier Hausverbot. Und ich hatte den so ein bisschen, ich hatte angeschrieben für den, weil ich den auch gerne mochte. Und dann habe ich irgendwie Petja beiseite genommen und gesagt, du musst mal deine 50 Mark bezahlen. Ich krieg das vom Lohn abgezogen, ne? Wenn du deine Sachen nicht bezahlst. Und dann meinte Petja, ich hatte gar nicht so viel Geld und so, aber er hätte zur Konfirmation einen Farbfernseher bekommen, ob er mir den vorbeibringen könnte. Und ich zahle die 50 Mark. Da habe ich für 50 Mark
einen Farbfernseher, das war mega, ein guter Deal.
Mit Kabelanschluss. Und ich hatte in meinem Kinderzimmer einen Kabelanschluss.
Nein.
Ja.
Geil.
Und daran brachte er mir den Fernseher und mein Vater hatte dieses Talent, wenn es klingelte, schneller an der Tür zu sein.
Oh.
Vor unserer Tür steht Peti mit dem Farbfernseher in der Hand, einer Lederkutte, wo er von innen an den Schultern Schrauben durchgedreht hatte, sodass die alle die Schrauben so aus der Schulter starrten.
Nice. Auch Mercedes-Stern dran?
Alles. Und ja. Dann machte mein Vater die Tür auf und sagte, ach ja, komm rein. Und dann im zweiten Satz, na Mensch, da kann man dir ja auch nicht auf die Schulter klopfen. Und ich oben, Papa, hau ab. Dann habe ich diesen Fernseher gehabt und das ist meine Metal-Klamotten-Geschichte, wie mein Vater zu Petja sagte, na dir kann man ja auch nicht auf die Schulter klopfen.
Sehr ja. Schön.
Bester Typ.
Oh, schön.
Wegen dem konnte ich MTV Ray Cokes gucken und mich musikalisch weiterbilden.
Hat er das nicht bereut, so ein Fernseher nicht. Für 50 Euro?
Nein, aber wir haben Metal-Songs im Kino entwickelt. Zum Beispiel hatten wir einen tollen Metal-Song. Da haben wir nachmittags bekifft Bernhard und Bianca geguckt im Kino. Hm.
An das alleine. Sich auch viel Spaß an.
Und dann kamen zwei Frauen rein ins Kino und setzten sich im leeren Kino genau vor uns, sodass wir nichts mehr sehen konnten.
Und gegen die Sitze treten.
Daraufhin sagt die eine Oma zu der anderen Oma, ach Christel, das ist auch schön, dass wir mal ins Kino gehen. Und dann hat Peter außer Lameng, so wie Etienne heute das Intro komponiert hat, so außer Hüfte, hat Peter angefangen auf so Metal-Speed zu singen. Wir hauen ihr auf den Kopf, wir hauen ihr auf die Fistel, kommt alle zusammen und tötet Oma Christel. Und dann gab es die zweite Strophe. Wir rufen es in New York, wir rufen es in Bristol, kommt alle zusammen und tötet Oma Christel. Wir haben nichts von dem Film mitgekriegt, aber wir hatten den besten Tag im Kino hinter Oma Christel und ihrer Freundin.
Okay, das ist leicht verstörend. Vielen Dank für diese Anekdote.
Gerne.
Ja, also schöner Fall, oder was heißt schöner Fall, interessanter Fall, gerade auch immer, wenn das so Sachen sind, wo man vielleicht sogar die Kunst in Anführungsstrichen irgendwie kannte, die dann die Betroffenen gemacht haben. Also weil Mayhem, habe ich ja sogar am Anfang gesagt, ist ja sogar eine Band, die mir geläufig ist, aber da kannte ich auch, also ich hatte schon mal so vereinzelte Sachen davon gehört, aber nie so richtig den ganzen Fall mal durchleuchtet bekommen. Deshalb sehr interessant, wieder eine Wissenslücke geschlossen. Vielen, vielen Dank. War wahrscheinlich eine sehr, sehr aufwendige Recherche.
Ja, auf der
Maja, das war aber wirklich eine aufwendige Recherche, oder? Maja, du musst ja auch mal aufhören. Maja. Okay.
Hat Bock gemacht.
Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Vielen Dank dafür, lieber Alice. Vielen Dank, George. Und danke, Jochen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Jupp.
Nächste Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Ihr könnt den Podcast supporten auf steadyhq.com/vorn. Ich hoffe, das stimmt. Und ja, ansonsten gerne weitererzählen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Liken, empfehlen und so weiter. Der ganze Kram. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke. Macht's gut.
Tschüss.